Jawohl, da sind wir wieder zurück aus der Werbung bei Deutschland sucht den Superkoch. Ich bin euer Moderator Manfred Leckerschmeck und vor der Werbung haben wir gesehen, wie Tim sein Gericht vorstellt. Kommen wir jetzt zum Juryurteil.
Ja, volle Punkte in ein.
Ja, lieber Tim, schon mal die Zutaten, habe ich mir gedacht. Das wird ja interessant.
Ja.
Und genauso hat es auch am Ende geschmeckt. Also von mir kriegst du keinen Stern.
Was? Das war ja klar, dass das von dir kommt, ne? Also naja, Tim, ich bin ja großer Fan von dir und ich mag, dass du experimentierfreudig bist und auch mal was Neues mit reinbringst. Von mir kriegst du auf jeden Fall einen Stern. Ich möchte dich in der nächsten Runde sehen.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, geil, schönes Ding. Da habt ihr euch schön wieder aufgeteilt, ne? Und ich habe jetzt hier wieder die Arschkarte. Ich muss jetzt wieder raushauen. Ja, gut, Tim.
Ja?
Ich bin auch Fan von deiner kollerigen Schnauze, ne? Das gefällt mir gut. Mit dem Essen ist das nicht ganz so weit bei dir. Also von mir kriegst du leider auch keinen Stern, du. Nee, das tut mir leid.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Probier's nächstes Mal nochmal, ne? Tschüss.
Oh Mann, Tim, das tut mir leid. War schön, dass du da warst und alles Gute für dich, ne?
Tschüss.
Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Hier ist Vite Gastro.
Was habe ich hier stehen? Hashcakes, Klaas, Podcast-Entwicklung, Sprachtraining. Die bei OMR haben heute eine Sprachtherapeutin und Sprachtrainerin hier gehabt.
Ja.
Und da war ich nicht ganz unbeeindruckt. Und zwar werden die Jungs und Mädels von OMR hier geschult, wie sie ihren Hosts oder Gästen oder was auch immer sagen, wie sie am besten da sitzen, um das perfekte sprachliche Ergebnis zu liefern, um qualitativ einen hochwertigen Podcast abzuliefern. Fand ich nicht blöd.
Finde ich bedingt in Ordnung.
Wieso nur bedingt?
Naja, weil es ein Funktionstest, eine Funktionsaufgabe. Das heißt, es wird alles gleichgeschaltet. Persönliche Spracheigenschaften werden gleich gebürstet, Atempausen wird gleich gebürstet.
Also Robotik.
Also ich hatte ja auch mein Coaching.
Mhm.
Und das Erste, was man mir wegtrainieren wollte, war mein Hamburger D.
Mhm.
So,
ja.
So dieses Fertig.
Ja.
Ne, so ein Fertig.
Ja.
Nicht so fertig, sondern fertig.
Digga.
Und das Lispeln.
Dein Signature-Move.
Ja, aber die hat mir sogar empfohlen, mir die Zähne machen zu lassen, dass ich die schließe vorne. Und ich sage, ja, aber das sind doch meine Zähne. So, das ist ja nur ein Teil von mir. Was soll ich denn machen? Ja, aber das ist nicht schön. Und ja, gut, dann ist das halt so. Werde ich nicht ändern. Und am Ende des Tages ist es das bisschen Charakter, was heutzutage noch in der Öffentlichkeit möglich ist.
Mhm.
Ja, was ich gut finde, ist, wenn man das wegnimmt, weil das habe ich neulich festgestellt, da habe ich einen Podcast gehört und da wurde sehr viel gesagt. Das hat mich genervt. Und das mache ich ja auch. Ich bin oft Das
also,
ist so eine Sache, die ich nicht gerne bei mir höre.
Ich finde, was typisch Tim Melzer ist, ist das bist du, weißt du? Da ist es. Ja, genau. Das ist ganz typisch.
Ja.
Das finde ich irgendwie putzig. Ja.
Ja, also ich sag mal so ein paar Sachen, auf die kann man ruhig achten. Man kann jemandem Handwerkszeug an die Hand geben, wenn er das selber nicht mehr möchte. Aber so Sitzhaltung und solche Sachen, ja, kann man, aber muss man nicht unbedingt.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber unterm Strich.
Man darf nicht in die Persönlichkeit eingreifen.
Nein.
Das tut man leider beim Coaching schon viel.
Ja, aber ich glaube in erster Linie.
Weil wir sind ja keine Moderatoren. Das ist ja das Schöne am Podcast, dass man eben nicht moderativ ausgebildet ist.
Ja, das stimmt.
Es geht teilweise um den Inhalt, aber es geht auch manchmal nur darum, weil man genau den Leuten gerne zuhört.
Worauf ich aber hinaus wollte, ich war beeindruckt, dass sie Mitarbeiter- und produktfördernde Maßnahmen hier installieren. Und das muss ich sagen, das fand ich schon gut.
Ja, sowieso ein guter Absender für Podcasts.
Ja gut, darüber müssen wir nicht reden.
Aber wirklich, deswegen sind wir auch wegen der persönlichen Beziehung zu den Machern, zu den eigentlichen Machern.
Was meinst du damit?
Mit den ganzen ausübenden Kräften.
Ja, in der Tat.
So, gut, Chef ist ein Dulli, aber ein liebenswerter Dulli.
Ja, aber wirklich ein Dulli.
Ja,
aber
das ist ein totaler Dulli.
Ja, wirklich. Und der mit seiner liebenswürdigen Dulli-Art kommt der ja auch überall durch.
Ja, aber ist auch gut.
Es ist super.
Und ist auch ein wahnsinnig breit aufgestelltes Portfolio, muss man auch sagen.
Hier?
Ja.
Ja, klar. Natürlich.
Also das ist so schon viel Feines dabei.
Ja.
Viel Schönes zu entdecken.
Chance erkennen,
ja.
Chance wahrnehmen.
Ja. Und ich finde, das ist auch so ein Haus. Wir haben ja inzwischen auch schon Angebote von anderen Anbietern gehabt. die auch monetär sehr viel höher gewesen wären. Aber ich finde, da ist in solchen Momenten ist Geld nicht die einzige Rolle.
Nee, und wir hatten, es ist interessant, dass du das jetzt so ansprichst, weil du warst nicht mit dabei. Wir hatten jetzt unter der Woche unser Fiete Gastro Jahresjour fix.
Ah ja?
Und
warum war ich dann eigentlich nicht dabei?
Ehrlich gesagt, hat da keiner Bock drauf.
Okay.
Weil es ja immer wieder passieren kann, dass du reinkommst, 5 Minuten Zeit hast und in diesen 5 Minuten alles in Frage stellst und gehst und uns alle mit einem sehr komischen Gefühl hinterlässt. Deswegen haben wir uns gedacht, nee, das geht ohne Tim.
Das nennt man Think Tank.
Ja, ist das so?
Ja.
Ich weiß nicht.
Was?
Ja.
Okay.
Und,
oder Workshop.
Unser Podcast, Tim, entwickelt sich hervorragend.
Dankeschön.
Und ich muss wirklich sagen, das liegt natürlich nicht nur an dir und an mir, sondern es liegt an den ausführenden Kräften und das wirklich.
Ja.
Also wir haben riesengroßes Glück mit Lukas, Caro und Caro und Rickard und wie sie alle sonst noch heißen. Insofern zum Jahresende wirklich ein großer Shoutout an dieses Team, ohne die wir im Podcast-Business nämlich mal gar nichts wären. So viel dazu. So, da habe ich hier Haschkeks stehen und Klaas. Wie komme ich auf Klaas? Ach ja, genau, ich habe Klaas eingeladen. Klaas Häufer Umlauf.
Ja.
Die wissen aber jetzt schon im Management, dass er im ganzen nächsten Jahr keine Zeit für uns haben wird.
Ja, das kenne ich.
Also der kommt leider nicht.
Ja, das ist eine liebevolle Absage, die da bedeutet, kein Bock.
Ja, habe ich mir auch gedacht, oder?
Ja.
Also meinst du, er hat keinen Bock?
Ja. Ah. Ist immer nicht schlimm. Man kann es ja mal probieren.
Und dann habe ich ja, ich hätte ja Bock auf Kai Pflaume. Ich hätte Bock auf Kai Pflaume.
Die Ehrenpflaume?
Ja, und irgendwie, ich wüsste jetzt nicht, wie ich an ihn rankommen soll, außer Instagram.
Du musst du Chefchen fragen, der hat mit dem eine Challenge.
Ja, pass auf. Und ich habe jetzt gerade hier auf dem Flur das hier gefunden. So, jetzt guck dir das bitte mal an. Und
I care for you.
Ja, und beschreib, genau. Kennst du es schon oder hast du es auch bekommen?
Nee, habe ich nicht bekommen. Das ist ein lilafarbenes Kehrblech.
Schaufel und Besen, genau.
Mit dem Besen.
Ja.
Und da drauf steht, I care for you. Also englisch gedacht, aber care, natürlich care-Woche mäßig geschrieben.
Ja.
Und dann gibt es da einen Absender drauf. Ist von der Ehrenpflaume.
Der Ehrenpflaume established since 1967. So. Und ganz ehrlich, also das ist schon sehr flach, ne?
Nein, eigentlich nicht. Ich verstehe nur den Kontext nicht. Also gab es einen Podcast oder einen seiner Online-Sachen, wo er geputzt hat?
Nee, ich denke, es geht darum zu sagen, hey, ich bin da für dich. Ich kümmere mich um dich. Wenn was ist, dein Freund Kai.
Und das finde ich gut.
Ah, jetzt bin ich aber wirklich verwundert. Ich dachte, du bist ob des Wortwitzes sehr... Also den hätte ich jetzt nicht gemacht.
Wäre das jetzt persönlich, dann wäre das sehr gut. Ist das Merch?
Ja, das Merch.
Dann schon sehr flach.
Das hat er wahrscheinlich 400 Mal verschickt.
Ja, okay. Deswegen im Kontext von Merch schon sehr flach.
Okay, weil ich will aber gar nicht das abdissen. Ich will es.
Das tun wir auch nicht.
Genau, ich will es Wolli.
Dann würde ich dich ja seit 2 Jahren nur dissen.
Wir sind fast 3. Ich will Wolli retournieren mit einer Einladung an Kai Pflaume. Jetzt pass auf, was hältst du davon? Du kennst doch diese großen Hände in amerikanischen Footballstadien.
Winke-Winke-Hände, ja.
Winke-Winke-Hände.
Ja.
Und wenn wir die jetzt...
Kommt jetzt ein erklärter Witz gerade.
Nee, wir branden die Fiete Gastro und da steht drauf, Kai Applaus für schlechte Wortspiele. Und das ist die Einladung für Kai zu Fiete Gastro zu kommen.
Sehr gut.
Wollen wir das machen?
Ja.
Und vielleicht ist Kai dann schon unser erster Gast für 2022.
Nicht gut.
Weil wir müssen ja auch marketingtechnisch mit einem richtig guten Gast starten und ich glaube, Kai, der wird die Einschaltquoten nach oben treiben.
Finde ich gut. Ich habe gerade überlegt, ob man noch aus Kay and Abel noch einen Wortwitz machen kann.
Ja, so wie, da geht ja einiges.
Ich sag mal so, weißt du, Kai, Apostroph N, also wie ganzen Roses, Kay and Abel. Vielleicht fällt dir da auch noch was ein. Ja?
Ja, finde ich gut.
Finde ich auch sehr gut.
Gut, dann hätten wir das.
Ja.
So. Ich hatte heute gar nichts zu tun und wenn ich gar nichts zu tun habe, dann spiele ich Tim Melzer und google Tim Melzer. Und dann gibt's ja da immer diese Fragen, die aufploppen. Und die hätte ich jetzt gerne von dir beantwortet.
Okay.
Du weißt, was ich meine.
Ja,
Erste Frage.
Diese angeblich meistgestellten Fragen.
Hatte Tim Melzer Tourette?
Nein.
Und bitte nicht als geschlossene Frage beantworten.
Ach so.
Hat Tim Melzer Tourette?
Nein, ich habe kein Tourette.
Ja, aber was glaubst du, weswegen die Leute drauf kommen könnten, was da drunter steht?
Keine Ahnung.
Es geht nur um Kitchen Impossible.
Nein, grundsätzlich, also Tourette darf man mal so sagen, hey, der, ne, mit einem Tourette-artigen Anfall, das ist nicht despektierlich. Ja. Tourette ist eine Krankheit, eine Erkrankheit.
Wir wissen,
eine
Erkrankung.
Und da haben Leute schwer mit zu kämpfen. Wir reduzieren das immer auf den Momentum derjenigen, die ihr Sprachzentrum im Fäkalbereich nicht ganz unter Kontrolle haben.
Ja.
Und wahrscheinlich durch diese, ich sag mal, sehr komprimierte Zusammenschneidung vieler Sprachmomente bei mir und dann eben auf das Fäkale reduziert, erweckt es den Eindruck, als ob ich ein bisschen gotzig unterwegs wäre. Was ich jetzt aber an der Stelle ja definitiv widerlegen kann.
Aber wann kam das denn? Deine Affinität für Wortkreation weit unter der Gürtellinie. Also kannst du dich.
Wortkreation hatte ich schon immer, aber normalerweise, es gibt ja nicht so viele Stressmomente in meinem Leben.
Also es sind stressbedingte Momente. Das passiert ja auch privat.
Im Rahmen einer Fernsehsendung, wo ich das habe.
Ja, aber wenn du jetzt zu Hause, sagen wir mal, das dritte Mal es nicht geschafft hast, den Spreizdübel in die Wand reinzubohren, ohne dass die komplette Wand gesplittert ist, sagst du dann auch verfickte Dreckskacke? Oder sagst du dann, ach, so ein Scheibenkleister? Also hast du auch im Privaten?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich das noch nicht das erste Mal probieren würde. Denn ich habe dir schon mal erzählt, dass wenn
da kommt jemand.
Ja,
da kommt jemand.
So, ich hatte jetzt wieder für 7 Tage lang keine Glühbirne in der einen Lampe. Und dann kam ein Handwerker, der sollte eigentlich was anderes machen. Und dann habe ich gesagt, Sie sind noch handwerklich begabt, können Sie bitte einmal die Glühbirne austauschen? Und das hat er gemacht.
Moment. Hast du Ersatzglühbirnen zu Hause?
Ja.
Und erklär mir nur den Akt, warum du nicht eine Glühbirne holst und sie reinschraubst.
Kann man Schlag kriegen.
Ach, wirklich? Das ist der Grund?
Und auf die meisten Unfälle passieren zu Hause.
Okay.
Im Haushalt.
Dann das geht nahtlos dann an die zweite Frage aus dem Internet.
Ich habe auch keine Regale. Weil die muss man ja auch entstauben. Ist bei mir alles ebenerdig.
Ja, du hast ja wohl eine Putzhilfe. Du hast ja wohl eine Putzhilfe.
Ich habe eine Haushaltshilfe, ja.
Ja, also du entstaubst ja nicht selbst. Hast du so einen Staubsauger, so ein rundes Teil, was alleine den ganzen Tag saugt? Und sind die geil? Also können die wirklich was?
Naja.
Sind die saugstark?
Ich sag mal so, die sorgen dafür, dass du keine Staubmäuse hast. So, ob die jetzt saugstark sind, das kann ich nicht richtig beurteilen, aber so eine Grundreinigkeit ist immer da, ja.
Wie ist denn das? Ist das zu Hause Melzer schuhfrei oder werden Schuhe getragen? Weil ich finde es wirklich schlimm, wenn man Leuten, es sei denn, es schneit oder es pisst ohne Ende, wenn man den Gästen sagt, bitte zieht eure Schuhe aus. Bei mir darf jeder Schuhe tragen, so lang und wie er will. Bist du jemand, der sagt Schuhe aus?
Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, aber bei uns ist schuhfrei.
Ach, wirklich?
Ja.
Und das gilt auch für dich?
Ja.
Du kommst, okay. Schuhe, also Schnürsenkelaufbinder oder bist du Rausschlipper?
Rausschlipper.
Und auch Reinschlipper oder?
Nee, Aufmacher.
Okay. Ach, das ist interessant. Das hätte ich nicht gedacht, dass du die Schuhe ausziehst zu Hause.
Wie das denn nicht?
Ich hätte gedacht, du bist so einer, der sagt, zum kompletten Outfit gehört, sehe ich nämlich wirklich so, gehört der Schuh.
Ich finde aber, Schuhe gehören nicht zum Outfit zu Hause, sondern zu Hause bin ich zu Hause.
Mhm.
Wie gesagt, also ich habe auch Schlappen und Puschen. Ich habe so Filzpantoffeln zum Beispiel. Ziehe ich auch in. Es gibt so schöne Momente, ich finde, zu Hause kann man sich anziehen. Weißt du, so, das ist so, wenn ich in die Badewanne gehe, dann gehst du raus. Dann ziehe ich mir besonders gerne entspannte Sweater-Sachen an.
Aha. Und achtest du dann darauf, dass das nach was aussieht oder geht es nur um Gemütlichkeit?
Nee, farblich muss das auch aufeinander abgestimmt. Also, das ist so, also Karl Lagerfeld hat ja mal gesagt, hier wäre zu Hause Jogging, Leben und so. Mhm. Und ich habe zum Beispiel eine weiße Jogginghose, die ich ausschließlich nach dem Baden anziehe.
Mhm.
Wegen der Unschuld sozusagen, der geruchlichen Unschuld auch gerecht zu werden.
Okay.
Weil da fühle ich mich dann so ein bisschen an diese Lavendel-Werbung erinnert. Oder jetzt macht hier doch hier unser Shopping-Queen-Moderator, macht doch jetzt auch Wäschewerbung. Als ob der Wäsche waschen würde.
Genau.
Aber da ist das alles so ein bisschen Billitis weich gewaschen. Und man riecht so ein bisschen diesen wohligen Duft.
Okay.
Und das tue ich mir dann auch an mit der weißen Jogginghose nach dem Baden.
Und dann habe ich mich noch was gefragt.
Ja, frag dich ruhig.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass du...
Ich spiele eine große Rolle in deiner Freizeit.
Ja, ja, dass du ein großer Fan von schwarzer Mode bist.
Ja.
Denkst du morgens darüber nach, wie du wohl aussiehst, oder greifst du einfach rein und nimmst den Pulli und die Hose? Also guckst du in den Spiegel, bevor du das Haus verlässt?
Ja, heute hatte ich zum Beispiel einen dicken Pullover an. Und da habe ich gedacht, boah... Also was ich nicht mag, ich mag mich nicht gerne verändern am Tag. Ich ziehe das abends aus, was ich auch morgens angezogen habe. Und so ein Sweatshirt ausziehen oder so, weißt du, so, das mag ich nicht gerne. Und ich gehe dann auch ins Schwitzen rein, bevor ich den Pullover ausziehe. Mhm, heute Morgen hatte ich so einen zotteligen Pullover an. Stehkragen, schwarz, aber so Rauten reingestreckt, weil es war kalt draußen.
Ja.
Und dann habe ich aber gedacht, heute Abend ist noch Podcast.
Ja, wird zu warm.
Also habe ich mir einen Rollkragenpullover angezogen. Das ist die gute Kombination aus beiden. So ein bisschen Wärme, aber habe lieber ein bisschen heute Morgen gefroren, als dass ich heute Nachmittag schwitze.
Und hast die Haare schon gemacht, wenn du durch den Pulli gehst?
Ja.
Und dann stört dich das nicht, dass die dann ungemacht sind danach?
Ja, Digga, meine Haare sind so gut gemacht.
Ja, aber wenn du den drüber ziehst, sind sie ja wuschelig.
Ja.
Und das stört dich dann nicht?
Ja, man kann ja auch mal so dehnen.
Ach so, also das machst du dann?
Ja.
Okay. So, zweite Frage. Hat Tim Mälzer Abitur?
Ja, hat er.
Wissen wir,
im Johannes, ich weiß gar nicht, was für eine Note. Johannes Brahms Gymnasium in Pinneberg, 1990. Ich sag mal so, das, was ich auf sicher sagen kann, waren 103 Punkte. Mhm. Was ich nicht mehr genau weiß, ist mein Schnitt. Aber es war kein brillanter. 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7.
Hat sich jemals ein Lehrer aus deiner Abiturskarriere ungefragt bei dir gemeldet, ob deines eingetretenen Erfolges und sagt so, Mensch, Tim, das freut mich aber, liebe Grüße, ja, deine Frau so. Ja,
lustigerweise hatte ich mein Abiturheft, damals hatte ich noch nicht ansatzweise den Berufswunsch Gastronomie Koch. Noch nicht mal Ansatz, weil war noch überhaupt nicht vorhanden. Da dachte ich noch, mach was anderes. Und habe in mein Abiturheft reingeschrieben mit dem, was in der Zukunft, so was man machen möchte. Wer nichts wird, wird, wird.
Mhm. Wer gar nichts wird, wird Immobilienmakler.
Okay. Und
okay. Das auch. Ja.
Und daraufhin kam mein Rektor Willi Halberg auf mich zu und sagte, warum ich mein Leben wegschmeißen würde. Mhm. Ob ich wirklich in die Gastronomie möchte. Und der war dann zum Schluss auch oft bei mir zu Gast. Und immer wieder sitzen Lehrer auch bei mir im Restaurant und ich freue mich da immer wahnsinnig drüber. Lustigerweise bin ich jetzt in die Nachbarschaft meines ehemaligen Mathelehrers gezogen.
Und echt?
Ja.
Ach Quatsch. Ja. Und trifft man sich auch mal? Also lädst du den dann ein zum ausgezogenen Kaffee?
Nee, aber ich habe mich trotzdem gefreut, ja, weil ich war ja kein guter Schüler. Ich war jetzt auch nicht vielleicht der beliebteste, aber ich war auf jeden Fall nicht unbeliebt. So, weil ich war ja schon positiv keck. Nennen wir es mal so. Positiv keck.
Und Schüler?
Was?
Haben die sich irgendwann nochmal gemeldet? Oder warst du dann schon so?
Nee, relativ wenig. Was immer wieder oft passiert ist, dass irgendjemand sagt, ja, schöne Grüße hier von Martin. Und ich sage, welchen Martin denn? Ja, Martin so und so. Und ich sage, kann ich nichts mehr anfangen. Doch, ihr seid zusammen zur Schule gegangen. Meine ich, wo denn irgendwie, ne? Ja, in Saarbrücken. Auf sicher bin ich nicht in Saarbrücken zur Schule gegangen. Doch, erzählt er immer, ich komme aus Pinneberg. Also ich schwöre. Also das ja. Und so Mitschüler melden sich relativ selten. Vielleicht war ich doch nicht so beliebt, wie ich dachte. Fällt mir gerade auf.
Naja, gut.
Oder vielleicht ist es auch immer so, dass sie sagen, hey, ist doch doof. Ja. Also ich sag, glaube, die meisten. Ja. Also wenn ich jetzt jemanden kennen würde, wo ich davon ausgehen würde, dass er mich nicht kennt, aus der gemeinsamen Schulzeit. Wir reden nicht vom selben Jahrgang. Mhm. Wir reden
nee, Schulzeit. Ne?
Würde ich denn hingehen, hey, wir waren auf derselben Schule,
naja,
um so eine Pseudo...
Ich würde jetzt mal sagen, dass die Rollenverteilung hinkt. Ne? Also, naja, weil du bist dann ja doch höchstwahrscheinlich eine Person höheren Interesses gefühlt.
Nein, ich sage ja gerade, wenn ich jetzt jemanden hätte, der auf meiner Schule,
ach so, jetzt, okay,
würde ich und ich, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht
ansprechen. Okay. Und würdest du zum Abi-Treffen gehen?
Ja, ja. War ich schon.
Sagst du da offiziell zu oder erscheinst du einfach?
Nee, ich sag zu.
Ja, aber okay, und dann.
Ja, was? Abi-Treffen?
Ja, aber dann ist denn nicht gleich Presse oder sowas da?
Wie ist das denn?
Ja, weil die erzählen, ey, Tim kommt tatsächlich.
Was denkst du denn? Also nochmal, das Geile ist, wir sind vom Land.
Mhm. So. Okay, das spielt jetzt keine Rolle.
Das spielt keine Rolle.
Okay, also da bist du einer von denen und es geht nicht darum, was du machst.
Es geht ja nicht darum, was wir heute sind, sondern was wir früher waren.
Ja, okay.
Oder wer wir früher waren. Und das ist total entspannt. Also wirklich geil. Freue mich immer wieder.
Oh, cool.
So, wir versuchen das. Es sind natürlich in alle Herren Länder verstreut inzwischen. Und da bin ich Tim. Fertig. So, das ist so vielleicht, so ich versuche da... Da habe ich auch keine Sonderrolle, weil wir sind da wirklich so, man auf so einem Abi-Treff, man hat das in Filmen schon gesehen, kommt man relativ schnell in diese alte Struktur zurück, dass der Dummdödel, der immer die Fresse aufgerissen hat, nach wie vor der Dummdödel ist immer der die Fresse auf, der Weiberheld ist der Weiberheld, mhm, die Hübsche ist die Hübsche, da ist man ganz schnell wieder drin.
Wann war das bei dir, 91?
90.
90.
Was aber faszinierend zu sehen ist, dass wir sehr intelligente Schüler hatten, also sehr, sehr, sehr gutes Abitur, ich glaube Schnitt 0,7.
Schnitt?
Ja, Schnitt 0,7, da weißt du ungefähr, was bei uns los war.
Was? Das ist ja richtig krass.
Das ist volle Punktzahl in allem.
Ja. Hä?
Ja. Ja, das ist krass, oder? Das ist richtig krass. 0,7. Davon hatten wir, glaube ich, 2 oder 3, die unter 1 waren. Dann hatten wir ein paar Einserschüler, also glatte Einserschüler, so 1-1, 1-2, 1-3. Dann gibt's ja so diese 2 bis 4 Mitte. Und dann gibt's eher die 4 bis 5er.
Ja, die muss auch geben.
Zu denen gehörte ich ja, ne? Also knapp alles bestanden. Was auffällt, ist, dass die Einser, aus denen ist sehr viel, also die haben extrem, also wenn man sagen will, aus denen ist was geworden, aber die haben sehr, sehr, sehr beeindruckende Beschäftigungsfelder und sind oft eine Koryphäe in ihrem Gebiet geworden. Manchmal ganz leise, Dinge, die wir überhaupt nicht mitbekommen, Medizin, Forschung etc., manchmal auch im auf dem Business-Sektor. Die 4 bis 5er, aus denen ist eigentlich auch allen was geworden. Meistens in einer, ich nenne es mal Straßenschleue. Aus den mittleren ist auch was geworden, wenn man nur auch ein bisschen eher im Mittelmaß. Okay. Also eher in der wenig aufgeregten Ebene. Das ist ganz spannend zu sehen. Also dass einfach wirklich intelligente Leute, straßenschlaue Menschen, die müssen sich auch scheinbar im Alltag oder im späteren Leben anders beweisen, anders präsentieren. Und die Jungs, die Mädels, die in Geschichte gut waren, mit einer guten 2 bis 3, so, die sind auch 2 bis 3 oft im beruflichen Umfeld.
Ja, interessant. Hm? So, dann habe ich hier noch, hat Tim Melzer einen Stern? Wie alt ist Tim M? Hm? Hat Tim Melzer ein Alkoholproblem? Hm? Wie viele Läden hat Tim Melzer? Und hat Tim Melzer bei Jamie Oliver gelernt?
Ja, nein.
Was ist nein?
Ich habe nicht bei Jamie Oliver gelernt. So. Jamie und ich waren beide Jungspritzer, die zur selben Zeit im selben Restaurant gearbeitet
haben. Und was ist, wie alt ist Tim M, ja?
Ja.
Komm, lass uns ein bisschen Wer bin ich spielen.
Mein Manager hat mir gesagt, ich soll nicht auf meinem Alter rumreiten, sonst verliere ich die junge Zielgruppe.
Spielt das eine Rolle? Also denkst du darüber nach, ob du eine junge Zielgruppe hast überhaupt?
Nein.
Nee?
Glaubst du wirklich, dass ich überhaupt über solche Dinge nachdenke?
Ja.
Dass da irgendeine Strategie...
Dass da eine Strategie dahinter steckt, das glaube ich wirklich nicht.
Also denke ich nicht drüber nach.
Wo, was war denn das? Irgendwas habe ich doch bei dir neulich bemerkt, wo ich wieder dachte, so krass, er nimmt es wirklich so hin und ist verhältnismäßig ungeplant im Sinne von, ich mache das jetzt mal und dann habe ich das und das davon. Ich komme aber nicht mehr drauf. Lustigerweise hat mir heute jemand von der Produktionsfirma gesagt, er hätte aus irgendwelchen Leuten hier in Hamburg Jugendliche gefragt und dann kam auch Tim Melzer und die hätten nicht gewusst, wer du bist.
Was?
Ja, also zum Thema junge Zielgruppe.
Welche Produktion hat gefragt?
Und du bist nicht mal 40.
Welche Produktion hat gefragt? Welche?
Und ich kenne den Namen
nicht. Welche Produktion?
Sekunde.
Von was?
Was?
Ja, Fernsehen oder hier umher?
Nee.
Und was haben die gefragt?
Ist eine Produktionsfirma aus Bremen.
Ja, und was haben die gefragt? Was waren die Fragestellungen?
Es ging darum für ein Bewegtbildformat, Interviewformat, was mit Kulinarik zu tun hat. Und da ging es um die Gastauswahl. Wer in dieser Sendung Gast ist, der interviewt wird.
Ja.
Und dann habe ich gefragt, welche Form von prominenten Menschen stellt ihr euch denn vor? Ja. Reden wir hier von oder von?
Ja.
Und dann sagt er, es ist ganz interessant, weil wir unter anderem hier in Hamburg unterwegs gewesen sind mit so Vox Pops.
Ja.
Und da ging es.
Aber mit wem haben sie es denn sonst probiert? Ich musste das weitere Jahr und
Schwester Eva zum Beispiel.
Ja, okay, dann da darf man mich auch gerne kennen.
So war, genau. Und der sagt, ich konnte das nicht glauben, ehrlich gesagt. Also das. So, und das.
Doch, da kann ich glauben.
Ja, und jetzt sagst du, du musst halt, okay, einen.
Aber ist doch nicht schlimm.
Mir ist das egal. Also,
ich sag mal so, in derselben Fragerunde hätte ich immer noch einen höheren Bekanntheitsgrad als die Bundeskanzlerin und das wiederum will nicht unbedingt für den Intellekt sprechen.
Bundeskanzlerin AD.
AD, Entschuldigung.
Ja, ne, so viel Zeit muss sein. Ja. Der Designierte ist jetzt unser Kanzler.
Ja.
Und gibt richtig Gas. 30 Millionen Impfungen bis Ende
machen,
des Jahres.
Ich finde bislang einen sehr guten Job und damit meine ich nicht ihn als Person, aber was ich sehr positiv finde, ich finde, dass die Kommunikation wieder besser
geworden ist. Ja, und man hat wirklich das Gefühl,
dass man nicht,
da passiert was.
Dass man nicht ständig nur drauf rumhackt auf den Fehlern des anderen, sondern dass man sich gegenseitig Zeit gibt, eine Entscheidung abzuwägen, dann zu fällen, ohne dass jemand direkt mit der Bild telefoniert.
Schön finde ich, dass der Instagram-Kanal des Bundeskanzlerin von heute auf morgen der Instagram-Kanal des Bundeskanzlers wurde und er einfach mal von heute auf morgen 1,9 Millionen Follower direkt hatte. Und auf seinem privaten Account hatte er gerade mal lächerliche 80.000. Also das finde ich.
Ich möchte nicht, dass er einen privaten hat.
Hat er aber.
Aber wir können an der Stelle mal unsere Glückwünsche aussprechen und ob die jetzt politisch motiviert sind oder nicht, das können sich ja die Leute selber überlegen. Aber ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einem historischen Zeitpunkt für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt wieder Politik für die Leute gemacht und nicht nur für den Wahlkampf.
Ja, ich habe das Gefühl auch. Ich bin gespannt auf die Große Koalition. Ja. Und wir harren der Dinge, die da kommen. Unser heutiger
Gast. Und ich finde, weißt du, was ich auch geil finde?
Nee, mich.
Na, ich bin ja sonst immer jemand, der eher von Frauenquoten genervt ist. Also wenn der Schrei so groß ist. Ne? Mhm. Aber ich finde das visuelle Bild gerade
50-50.
Sehr modern. Sehr modern, sehr angemessen und schon jetzt sehr vertraut.
Ich muss da allerdings sagen, unsere Innenministerin Fraser, die kannte ich nicht, obwohl ich ja Hesse bin, die sagte mir gar nichts.
Den muss ich auch nicht sagen. Ich fand jetzt erstmal das Bild, weil ich fand es toll. Ich habe vorgestern gelesen in der Zeitung, dass die finnische Regierungschefin, 36, blutjung, schön bis morgens um 4 Uhr sich eingeballert hat in der Disco.
Ja, und Corona hat.
Nee, eben nicht. Ihr Mann, glaube ich, hatte Corona oder irgendeiner im Umfeld hatte Corona. Und sie ja eh bekannt ist für ihren etwas wilderen Lebenswandel. Und
heißt das so?
Ja, natürlich, das Mädel ist 36. Ja. Jetzt mal alle, die sich da jetzt da die Nase rümpfen, mit 36 wird man das ja wohl nochmal krachen lassen dürfen. Ja,
Grüße nach Österreich, ja? Sebastian Kurz hat es nicht hingekriegt in seinem Alter. Also unser heutiger Gast hat bereits 5 Kinder im Alter von 2 bis 31. Ist das nicht geil?
Was?
Von 2 bis 31. Sind auch, glaube ich, mehrere Kinder dabei von einem neuen Partner, der aus der alten Ehe
mitgebracht hat.
Nicht alle selber gemacht.
Was hätte ich gedacht? Leck mir am Arsch.
Ging auch gar nicht, denn unser heutiger Gast sieht höchstens wie 26 aus. Sich sehr gut gehalten, habe ich gesehen.
Weißt du?
Ja. Jetzt
kommt's. Ja. Na? Dass bei mir dieses ganze MeToo und Gentry echt Wirkung zeigt.
Ist doch gut, hier doch auch, also generell, es ist...
Ja,
es
hat, aber dieses Schwurbelige sieht aus wie Sex, und das meine ich jetzt gar nicht böse, es fällt mir nur gerade auf, dass ich denke, oh, da redet aber ein alter Mann.
Das ist sexistisch, findest du?
Nein, nicht sexistisch, mir fällt nur auf, dass mir diese Redewendung auffällt. Darum geht das, ich habe mich gar nicht gewertet gerade, weil ich finde, man kann das ja ruhig sagen, aber so als... Du sagst es bei allen, du sagst es auch bei den Männern.
Ja, deshalb ist das ein außerdem, noch wissen wir ja nicht, ob wir eine Frau zu Gast haben oder einen Mann. Ich habe gesagt, unser heutiger Gast sieht aus wie 26.
Und hat 5, ja okay. Ja,
also hattest du schon wieder die Schere im Kopf. Ja. Passend zur Weihnachtszeit ist unser heutiger Gast in der Studienzeit als Weihnachtsmann verkleidet arbeiten gegangen.
Okay, also noch ein Mann.
Oder Weihnachtsfrau. Der heutige Gast hat ein nahes Verhältnis zum Wiener Opernball.
Ein nahes Verhältnis. Ein enges Verhältnis, sagt man. Ein enges Verhältnis. Okay.
Ihr Mann, nun haben wir das Geschlecht.
Also ist hier. Obwohl ihr Mann.
Doch, ist mit Chris Martin verwandt. Hier, Sänger von Coldplay.
Verwandt? Aha.
Aha. Da habe ich neulich Ärger bekommen, als ich mich über ein Bild von Gwyneth Paltrow lustig gemacht hat, die die macht ja Vibratoren und ich glaube Vagina-Puffer. Ja. Und das habe ich überhaupt nicht so gemeint. Ich habe dieses Bild abgebildet auf Instagram, weil es einfach lustig aussah. Und da habe ich vielleicht Ärger bekommen, ich sei sexistisch und so. Das habe ich überhaupt nicht so gemeint.
Vielleicht nicht von der Haltung, aber du lässt selten mal eine Plattitüde aus.
Aber auch da muss ich sagen, muss man auch mir natürlich die Zeit geben, das langsam aber sicher abzustellen. Punkt. Also.
Also kein Aber. Du wolltest sagen, ja, merke ich auch manchmal, aber ich gebe mir Mühe, das in Zukunft
abzustellen. Genau, das wollte ich sagen.
Und wenn denn noch weiter drauf rumgehackt
wird, dann
sollen sie auch die Kette halten.
Das wollte ich sagen. Also, ist mit Chris Martin verwandt, eine Väter Neffe.
Ich werde weise, ne? Ist das nicht irre?
Milder, finde ich. Und ihr Chris Mann, Martin, ihr Mann beschreibt sie wie folgt. Mhm. Sie kocht zweimal am Tag für die gesamte Familie. Mhm. Dazwischen führt sie als Chefredakteurin ein Fachblatt. Stöbert in internationalen Fachzeitschriften, nationalen Rezeptsammlungen, und weil ihr das immer noch nicht reicht, hat sie selbst noch ein paar Kochbücher geschrieben.
Dann würde ich mal sagen, sie hat grundsätzlich was mit der Kulinarik zu tun.
Könnte sein, denn... Und
außer, sie macht Mode.
Und wie kommst du jetzt auf Mode?
Weil ich glaube ja, dass generell Menschen, die sich mit Kulinarik beschäftigen und so und auch mal ein Kochbuch schreiben oder so, schon grundsätzlich einen hohen Anspruch an Kunst, Design, Kultur haben. Und da wäre jetzt bei mir Mode mal gewesen.
Ah, okay.
So, ich finde, na, also wenn du mich jetzt fragst, was machst du nebenbei, dann würde ich ja sagen, wenn ich es könnte, würde ich tischlern. Ich male inzwischen. Ich bin wahnsinnig Design interessiert. Lass mich dadurch begeistern und inspirieren. Und warum soll das nicht auch andersrum funktionieren?
Okay, das verstehe ich. Aber was glaubst du? Ist es eher in die Kulinarik gehend oder?
Ich habe keine Ahnung.
Gut. Sie hat fast schon einen manischen Zwang, Küchenutensilien zu kaufen und Kochbücher.
Frag sie gleich mal, ob sie meins hat, ganz unauffällig.
Dein Küchenutensil? Welches? Alle. Welches ist denn dein Lieblingsküchenutensil? Also auf welches könntest du nicht verzichten?
Sparschäler.
Was?
Sparschäler.
Ist das für Spargel und Karotten und so?
Für Sparschäler.
Heißt das Spar? S-P-A-R?
Ja, wie heißt denn das sonst?
Spargelschäler. Karottenschäler.
Du hast unterschiedliche Schäler für zwei verschiedene Gemüse.
Nein, ist der gleiche. Aber wenn ich die Karotte...
Ja, Sparschäler.
Ich wusste nicht, dass Sparschäler heißt. Okay. Ritchie, wusstest du das? Ach komm, erzähl mir doch keinen Scheiß. Ausgerechnet du. Hast du sein T-Shirt gesehen?
Also die einzigen, die nicht wissen, was ein Sparschäler ist, sind die Idioten, die mich gekannt haben auf der Straße.
Ja, und ich. So. unser heutiger Gast hasst es, so Sachen wie Hirn zu kochen.
Mhm. Vor allen Dingen.
Und bei sogenannten Babytieren stellt sich bei ihr alles hoch.
Oh, bei der Formulierung mir jetzt auch.
Was sind denn Babytiere?
Lämmer.
Kälber. Also sowas.
Küken.
Frisch geboren.
Hm?
Ist ja auch gemein. Hm.
Eigentlich ja.
Ist halt so lecker, ne?
Alter, nein. Nein.
Ja, was meinst du mit eigentlich ja?
Dass in dem Moment, wenn du, und das haben wir ja wirklich erfolgreich geschafft, ich sag mal so, dass das Tier von dem Produktnamen zu abstrahieren, dann läuft mit, und dann, wenn das Bild dann auf einmal aufgemacht wird, was es wirklich ist, dann würde vielen der Bissen im Hals stecken.
Ja, in der Tat.
Denn wer kennt nicht, also jeder, der sagt irgendwie, oh, ein schöner Kalbsbraten oder ein Kalbschnitzel oder sowas, und wer jemals auf dem Bauernhof war und seine Hand mal in so einem Kälbermaul drin hatte und wenn die kleinen Viecher da so machen, dann ist das schon eine krude Vorstellung.
Ja, das stimmt. Was auch gar nicht geht.
Und jeder, der schon mal im Hundewelpen so über den Bauch gekrault hat.
Ja, wir essen ja auch keinen Hund.
Ja, aber denk mal ans Lamm. Ist nämlich genauso.
Was hättest du denn für einen Hund, wenn ich dir sagen würde, Tim, ich schenke dir einen Hund, du darfst deinen aussuchen?
Pitbull. Ich finde Pitbull toll. Tolle Hunde. Staffordshire, alles geile Hunde. Also Staffordshire. Ich mag die sehr. Ich finde, die sind sehr formschön. Ich finde, die haben auch ein gutmütiges Wesen, also ein ruhendes Wesen.
So. Pitbull?
Pitbull, ja. Also so ein Staffordshire. Das ist so. Ich hatte mal einen Mix. Ganz toller Hund.
Was für ein Mix?
Ridgeback Pitbull Mix.
Also du hattest schon mal sowas?
Ja.
Wie hieß der?
Buck. Ja.
Buck. Hat war eine sehr gute Kampagne von VW.
Also so hieß er im Tierheim, ne? Ich bin ja aus dem Tierheim, so hieß er, deshalb haben wir ihn so gelassen. Strunzdumm. Also wieder so das Geschirr. Wir waren geiles Tier. Und uns konntest du vor die Wand stellen irgendwie so und wir hätten eine Unterhaltung geführt.
Und dann erst gestorben oder was passiert?
Ja, ist gestorben.
Was denn? Hattest also, du schon gesagt?
Was soll denn sonst mit dem Hund passieren?
Es hätte sein können, dass du ihn abgegeben hast oder dass er keinen Bock mehr auf dich hatte oder was
weiß ich. Muss ich
oder als du nach London bist.
Den muss ich vom Kinderspielplatz schießen.
Ach wirklich?
Der ist ausgerastet.
Ah, scheiße.
Ist er nicht? Also selbst wenn würde ich das so nicht jetzt. Was ist denn los mit dir, Sebastian?
Wie, was ist denn los mit dir, Sebastian?
Ich habe gerade gesagt, was für ein toller Hund.
Ja.
Aber erzähl doch nicht, dass er auf dem Hundespielplatz ausgerastet ist. Blut raus. Ja,
okay.
Was für ein Blödsinn denn?
Warum ist er weg?
Mann, das ist,
ganz eines natürlichen Todes gestorben.
Ja.
Fertig.
Ja, okay. Also der Arzt musste ein bisschen nachhelfen, okay, aber das war, mehr nicht.
War doch alles. Da hast du mich aber gut verarscht, das muss ich sagen. Was?
So eine Idee, der Hundespielplatz. Vor allem habe ich vom Hundespielplatz gestorben. Gott.
Also unser heutiger Gast hat ein Riesenproblem mit Paprika.
Ich bin übrigens seinetwegen damals aufs Land gezogen. Weil wir hatten wirklich, das ist ein ganz dramatisches Ding, also da mache ich mich überhaupt nicht lustig drüber. Wir hatten eine Phase, wo ich sag mal, ungeschulte Hundehalter auch über solche Hunde eben sozusagen das Regiment hatten. Und wir hatten ein paar Vorfälle in Hamburg, die sehr unangenehm waren. Ja, unter anderem ist eben auch wirklich, Und da braucht man gar nicht schönreden, ein kleiner Junge verstorben, der eben wo genau das passiert ist.
Oh, okay. Das kann man nicht.
Und da gab es eine Verordnung und die Atmosphäre veränderte sich hier ein bisschen in der Stadt und dafür bin ich eine Zeit lang aufs Land gezogen.
Okay. Unser heutiger Gast hat ein Problem mit Paprikaschoten. Sie sagt, das geht überhaupt gar nicht.
Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Paprika ist ein Produkt, was ich nicht im Restaurant gerne esse.
Weil?
Weil ich es manchmal latschig finde, manchmal finde ich es bitter, manchmal finde ich die Haut scheiße, manchmal finde ich es zu ölig, manchmal finde ich das da. Also ich kann ganz gut mit Paprika umgehen, aber nur für meinen persönlichen Gusto.
Mhm.
Aber ich verstehe das komplett.
Gibt es einen Grund, warum die grüne Paprika so unbeliebt ist? Schmeckt die wirklich?
Also A, weil sie scheiße kocht, also matschig kocht, mhm, und sie ist bitter. Und die Leute lieben Süßes.
Sie hat mit einem guten Freund von dir auf den Malediven gekocht. Und zwar barfuß im Sand einen Fisch, einen sogenannten Topffisch.
Den einzigen Freund, den ich habe, der auf den Malediven gekocht hat.
Ach, ich kann mir vorstellen, wer das war. Kann ja eigentlich nur einer sein.
Na?
Kann nur Raue sein.
Ja. Das ist der einzige, den ich kenne. Ansonsten habe ich keine Freunde, die auf den Malediven sind.
Ich kann mir Raue so gut auf den Malediven vorstellen.
Total, ne?
Also mit Betonung auf Diven.
Ja, total.
Wirklich. Okay. Hast du schon eine Idee?
Nein.
Bei Kitchen Impossible saß sie in der Jury und zwar als Christian Peetz einen Bruckfleisch gekocht hat.
Umgekehrt, ich habe das Bruckfleisch bei Christian Peetz gekocht.
Was ist ein Bruckfleisch?
Das ist so ein Eintopf aus...
ist das lecker?
Kann, ja. Es ist mit Innereien.
Sehr viel Innereien. Hätte ich jetzt auch gedacht.
Milz, Lunge ist, glaube ich, drin. Was war noch drin? Leber. Oh, ich muss echt überlegen. Ich vergesse solche Sachen natürlich auch. Aber das ist eigentlich so ein Nose-to-Tail-Gericht. Aber man...
Muss man mögen.
Muss man nicht mögen. Wenn du es isst, neutral isst und ich weiß gar nicht, wo diese Abneigung von Innereien herkommt, ist das wahnsinnig geil. Ist das extrem lecker.
Wie viele sind in der Jury immer? 10?
10.
10, das heißt, eine von den 10.
Ich glaube, Reisebauer waren drin, an den kann ich mich erinnern.
Also, ich war nicht dabei. Sie war Redakteurin beim Kurier. Vielleicht kannst du das Land jetzt so ein bisschen
Österreich,
einordnen.
Österreich.
Und deswegen natürlich auch
Österreich.
Ihr nahes Verhältnis zum Wiener Opernball. Und da sind wir natürlich beim Wiener Schmäh. Und da wird
und
man
jetzt,
eventuell
jetzt,
nah sagen.
Ja. Ist sie jetzt auch Chefredakteurin?
Also sie betreut heute ein Fachblatt, bei dem Menschen arbeiten, die bereits seit über 20 Jahren für dieses Fachblatt tätig sind. Also die wissen ganz genau, was sie tun. Müssen sie auch, denn dieses Fachblatt entscheidet nicht weniger als darüber, ob man hot ist oder Schrott ist.
Doch, Fashion. Ist sie sowas wie der Teufel trägt Prag?
Ja, genau.
Ha?
Ja, genau. Heute ist, wie heißt sie gleich? Wie heißt die Schauspielerin?
Keine Ahnung, Alec Baldwin.
Meryl Streep. Heute ist Meryl Streep hier. Das, was sie und ihr Mann übernommen haben, sehen sie vielmehr als eine Weiterentwicklung, nämlich als dass sie es so betätigen oder bedienen, als dass sie mit dem gehobenen Zeigefinger durch die Weltgeschichte wandern und sagen, das und das und das geht gar nicht. Denn man kennt ihr Fachblatt und das, was sie macht, auch hier in Deutschland. Hier ist das aber grundlegend anders, aufgrund verschiedener Lizenznehmer.
Ich komme nicht auf den Namen.
Aber hast du eine Idee, wer es sein könnte?
Ich glaube ja, aber seit dem Kurier.
Das, was sie
machen. Das macht auch noch nicht so lange, ne? Seit wann?
Das habe ich jetzt.
Das?
Hast du mich erwischt? Das habe ich hier nicht. Fragen wir sie gleich. Das, was sie machen, also sie und ihr Mann, ist, die besten Restaurants des Landes mit einer Top-Bewertung zu bewerten und auszuzeichnen. Und zwar mit den sogenannten. Na, was habt ihr kocht?
Hüte?
Ja, und wie nennt man es in der Kulinarik?
Hauben.
Ja, richtig. Also ich glaube, in Österreich hat man Haube.
In Österreich,
ja. Genau. Ihr Fachblatt gilt...
Oh, jetzt muss mir helfen, gleich beim Namen.
Neben dem Guy Michelin...
Vornamen weiß ich. Nachnamen kriege ich nicht auf die Reihe.
Wie ist der Vorname?
Monika.
Stimmt? Nee, fast.
Simone?
Nee, also M stimmt schon mal.
Ja.
Und dann können ja nur Selbstlaute kommen. Gehen wir die Selbstlaute durch. A, E, U.
Martina.
Martina.
So,
und mein Humor ist eher,
Flach.
Genau das Gegenteil von flach.
Hoch.
So, und jetzt nehmen wir mal von hoch die ersten zwei Buchstaben.
Ho?
Ja. Und jetzt...
Sag's doch einfach.
Christian, wie heißt der Choleriker, der Koch? Christian...
Rach.
Nee, der andere.
Lose.
Ja, genau.
Und jetzt Hohlose.
Ja, fast. Hohenlohe.
Hohenlohe.
Martina Hohenlohe.
Martina Hohenlohe.
Die Chefredakteurin von...
Oder wie ich sie immer gerne nenne, aber es darf nur ich, weil wir uns so gut kennen, Monika.
Ja, so gut. Und zwar Chefredakteurin vom Gumio in Österreich, weil du den Deutschen ja so semi findest, habe ich gedacht, gehen wir nach Österreich. Guck mal, da ist sie.
Schön, weil jetzt stehe ich mal, die war wirklich so.
Monika.
Ich freue mich. Hallo Moni.
Dass ich das noch erleben darf, dass du jemand nur die Hand gibst, weil ihr euch doch nicht so...
Moni.
Frisch
desinfiziert. Ist
Wir sind alle frisch desinfiziert und auch geboostert. Bitte, take a seat.
Danke, ja,
das mit dem Moni müssen wir natürlich rausschneiden, weil wir wollen unsere private Ebene gar nicht so sehr nach außen tragen, richtig?
Schön, dass du da bist.
Danke sehr,
sehr schön. Liebe Martina.
Sehr
und,
schön.
Ich sag schon mal.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, und damit wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen direkt mal einordnen, wer eigentlich wirklich diese Dame ist, die heute ist, lese also, ich mal das folgende vor.
Also, ja, bitte, ganz schnell. Martina Hohenlohe ist Chefredakteurin vom Gumio in Österreich.
Genau.
Und jeder, der jetzt ein bisschen in der Kulinarik unterwegs ist, jeder, der ein bisschen mich kennt und ein bisschen meine Haltung zu bestimmten Dingen kennt.
Ja.
Viel Spaß.
Soll ich mal loslegen?
Ja, gleich müssen wir ein paar Regeln festlegen.
Was Anna Wintour für die amerikanische Modewelt... Deswegen dachte ich mir, ist Martina Hohenlohe für die österreichische Gastronomie einflussreich, maßgebend, institutionell. Was die beiden jedoch grundsätzlich unterscheidet, formuliert eine andere, tonangebende Persönlichkeit der Gastrowelt Österreichs wie folgt. Martina macht das, was sie tut, unglaublich sympathisch und niemals von oben herab. Dazu ist sie unterhaltsam, lustig, bodenständig, Understatement pur und hat einen wunderbaren Schmäh. Das sagt Jürgen Pichler, Herausgeber des Rolling Pin und, so scheint es, ein echter Fan von dieser Frau.
Danke, Jürgen.
Einer Frau, die Macht hat. Ihr Gourmet urteilt nach dem französischen Schulnotensystem von 0 bis 20 Punkten Jahr für Jahr und vergibt die so begehrten Hauben, die in unserem Nachbarland die Welt bedeuten oder eine ganze zusammenbrechen lassen. Doch auch hier schaltet und waltet Martina Hohenlohe, Zitat Pichler, niemals nach dem Prinzip Only bad news are good news, sondern ganz im Gegenteil, wenn sie bzw. der Gourmet einmal ein Restaurant abwerten müssen, dann tut ihr das richtig weh. Die österreichische Journalistin und Sachbuchautorin mit Schwerpunkt Kochen zeichnet vor allem ihr Fingergespitzengefühl aus, das sie für eine Branche aufbringt, in der es eben genau darauf ankommt. Ihr Mann Karl bringt es auf den Punkt. Wenn wir bewerten, schauen wir aufs Essen, aufs Essen, aufs Essen. Natürlich ist es so, dass es in einem hässlichen Lokal mit unfreundlichem Service nicht ganz so gut schmeckt, aber wir versuchen das so gut wie möglich auszublenden. Martina bewundert die Branche und jeden um das, was er da tut und seit Jahren durchzieht. Sie findet es wichtig, dass die Talente gefördert werden, die Qualität bringen und Qualität liefern. Sie oder der Gourmet sind daher auch die Letzten, die sich etwas erst nach oder in ein paar Jahren ansehen. Wenn einer gut kocht, dann ist es egal, wie alt oder jung er ist. Wenn einer gut kocht, bekommt er eine gute Bewertung. Punkt. Ich mache aus diesem Punkt ein Ausrufezeichen, bin gespannt, ob Tim für seine heutige Performance eine Haube oder eher ein Eselshut verdienen wird und sage herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Martina Hohenlohe.
Vielen Dank für die Einladung. Vor allem diese lobenden Worte, so eine Einleitung. Habe ich nicht erwartet. Schön.
Sehr schön.
Danke.
Sehr schön. So, ich bin jetzt ein bisschen...
Na? Also,
es ist... Ich muss erstmal ganz kurz ein bisschen die Stimmung arrondieren oder so sondieren, heißt das, ne?
Also ich kann dir ja helfen.
Weil grundsätzlich ist es ja so, dass ich ein relativ gespaltenes Verhältnis zu Führern habe.
Das ist ein sehr schöner Satz, den zitieren wir.
Ja, den darf man auch auf viele Ebenen...
Zu Führern aller Art, ja.
Aller Art. Insbesondere natürlich ein Gumio. Allerdings /
Deutschland.
Deutschland.
Danke.
Die Bedeutung und die, ich kenne mich jetzt aber nicht aus, ich habe den Gumio Österreich noch nie gelesen, weil ich ja generell erstmal diese rote Bibel da für, ist sie rot? Ich glaube ja.
Sie ist gelb.
Gelb. Guck, rot ist das andere.
Gelb. Ja,
rot
ist das andere. Bisschen die Konkurrenz zu Michelin.
Dass ich ja grundsätzlich eben da auch so ein ambivalentes Verhältnis habe, dass mich das grundsätzlich nicht mehr interessiert hat. Was ich aber weiß, oder was ich zumindest auch aus dem Dunstkreis meiner Kollegen höre, und das muss sich nun mal der deutsche Gourmillot auch echt gefallen lassen, es gibt, ich kenne kaum einen, der den Gourmillot in Deutschland für relevant hält. Mhm. In Österreich genau das Gegenteil. Also wenn die kennen mich und ich lasse keine Sekunde aus, um Gift zu spritzen, wenn Gift angebracht ist. Und deshalb würde mich erstmal interessieren, gibt es einen Unterschied zum Gourmillot Deutschland? Und dann haben wir das auch einmal abgehakt, da müssen wir nicht ewig drauf rumreiten, zu Österreich.
Ich denke, es gibt einen wesentlichen Unterschied, weil dieses Buch machen unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, da liegt natürlich der Schwerpunkt, was in dem Buch drinnen steht. Ja, der Gourmillot grundsätzlich ist ein Lizenzprodukt. Das heißt, ich bekomme gewisse Vorgaben von Gourmillot International, das Logo, wie muss es ausschauen, es gibt einen Kriterienkatalog, aber was du mit diesem Paket machst, obliegt dir. Und auch die Linie, die Kommunikation mit der Gastronomie, bist du auf Augenhöhe mit ihnen oder willst du der Oberlehrer sein? Was ist dein Ziel damit? Das legst du selbst fest. Und ich kann nicht für Deutschland sprechen. In Deutschland gab es in den letzten Jahren auch sehr viele neue Lizenznehmer. Im Moment ist es der Burda Verlag seit letztem Jahr. Mhm. Ich glaube, kann ich nicht dafür sprechen. In Österreich haben wir uns für einen Weg entschieden, wo wir eher mit der Gastronomie arbeiten wollen, als gegen sich, das schon gar nicht.
Darf ich fragen, seit wie vielen Jahren ihr das jetzt macht?
Seit 17.
Okay, nicht so neu.
Nein.
Komisch. Dann habe ich das, also ich habe das ganz frisch in Erinnerung. Also,
was, dass wir das übernommen haben?
Ja, irgendwie so, ich wäre jetzt von 2-3 Jahren ausgegangen.
Nein. Ist da
irgendein Wandel, irgendein Wechsel, irgendwas? Oder war es Deutschland?
Deutschland.
Deutschland war
es. Ja, der Burda Verlag.
Ja, guck.
Genau.
Ist ja für mich alles dieselbe Suppe gewesen bis eben gerade.
Bis eben gerade, jetzt ändert sich alles.
Wenn man sagt, der Gourmillot ist ein Lizenzprodukt,
ja,
bedeutet das ja, dass er kommerziell ausgelegt ist.
Ja.
Also man zahlt Geld an einen Lizenzgeber und muss versucht, dieses Geld wieder einzuspielen.
Genau.
Wie holt man das Geld wieder rein?
Durch Partnerschaften, Sponsoren, Firmen wie Nespresso, also verschiedenste Sponsoren, die Interesse haben, in diesem Produkt zu inserieren.
Ah, okay, das Anzeigengeschäft.
Ja, natürlich, okay. auch. Okay. Nur das Anzeigengeschäft. Ich meine, das weiß jeder, der im Journalismus in irgendeiner Form tätig ist, befindet sich im freien Fall. Mhm. Und man muss kreativ sein, um ein Business draus zu machen. Wir haben sehr viele Veranstaltungen rund um die Marke Gourmillot gebaut und die Sponsoren und Partner sind sehr interessiert, daran teilzunehmen, in Kombination vielleicht, wenn wir Glück haben, mit einer Anzeige, aber da muss man einfach sehr kreativ sein. Man vermarktet dann zum Beispiel Social Media und so weiter, Advertorials online, also solche Geschichten. Man muss sich einfach einiges überlegen.
Also es gibt ja, glaube ich, nur zwei Führer im deutschsprachigen Raum, die irgendwie sowas wie eine Relevanz haben, kann man das sagen?
Ja.
Eine wirkliche Relevanz. Also auch in der Außenwahrnehmung. Natürlich gibt es auch noch Warta, Führer, was gibt es noch? Hilf mir schnell.
Nein, es gibt die 50 Best. Das hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt. Das ist kein klassischer Führer, aber das ist in Wahrheit egal.
Ja, Guide Michelin, der über allem thront, nach wie vor, glaube ich, auch eine Anerkennung.
Das höre ich nicht so gerne, aber es ist leider so.
Aber ist ja nicht schlimm. Das ist ja einfach so ein Ding. Das ist ein bisschen, wen habe ich denn über mir? Boah, jetzt wird's eng.
Wen du über dir hast?
Ja.
Auf welcher Ebene?
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, dass Gourmillot sich nicht schämen muss, nur weil der Guide Michelin noch ein bisschen drüber thront. Ich überlege gerade, wer thront über mir. Aber
ach so, da ist ja nichts. Über der Sonne ist nichts.
Ja, nein, wir schämen uns auch nicht, weil wie du sagst, in Österreich stehen wir wirklich an vorderster Front. Ja. Auch, muss ich sagen, weil sich der Michelin vor circa 7 Jahren zurückgezogen hat in Österreich. Da gibt es nur noch der... Also ich hätte auch kein Problem, wenn er zurückkommt. Die Köche würden sich's wünschen, einfach weil der Michelin in sehr vielen mehr Ländern vertreten ist als der Gourmillot.
Ja, und weil gerade in den ländlichen Regionen Österreichs so unfassbar viele gute Köche sind und gerade entgegengesetzt.
Absolut.
Und der Trend ist nun mal mehr und mehr Regionalität und nicht mehr nur noch das Urbane. Und da ausgerechnet da, wo es das natural born ist, also ganz natürlich vorhanden, ziehen die sich zurück. Fand ich wahnsinnig dumm. Eine unfassbar dumme Entscheidung. Also wirklich, ist Quatsch. Warum, als ob nur gute Leute in der Stadt kochen?
Das war eine wirtschaftliche Entscheidung, sonst nicht.
Ja. Das heißt, Anzeigengeschäft über Verkaufszahlen auch?
Ja.
Waren schon immer Anzeigen im Gourmillot?
Immer.
Immer. Okay. Weil was ich mich ja wirklich gefragt habe, bei so einem, oder ganz, was ist der Gourmillot erstmal?
Der Gourmillon ist ein Restaurantführer, der die besten. Achso, wer steckt hinter Gourmillon International?
Nee, was heißt das? Ich weiß nicht mal, was Gourmillon heißt.
Ja, das also, sind die
das
Erfinder, ne?
Also die Erfinder. Das waren Origo und Christian Millau, die in den 1970er Jahren in Paris frustriert waren, weil es nirgendwo irgendwelche Anhaltspunkte gab, wo man echte Avantgarde bekommt. Hm? Ja, sie haben sich immer gesehen als die Führer, die Avantgarde beschreiben, wirklich die innovativste Spitze der Szene. Mhm. Das haben die zwei, damals waren zwei Journalisten, das haben die damals, das war ihre Vision, und haben den Gourmillon gegründet und dann auch ihm Lizenzen vergeben. Christian Millau haben wir noch erlebt, der war auch in Wien, hat uns besucht, haben gesprochen mit ihm, es war toll, ihn kennenzulernen. Mhm. Jetzt sind sie mittlerweile beide verstorben, aber das ist Gourmillon. Die Marke Gourmillon wurde verschiedenste Male verkauft, hat den Eigentümer gewechselt.
Wenn ich eine Lizenz kaufe, gibt es normalerweise auch ein paar Vorgaben. Was sind die Vorgaben, die ich sag mal, allen vorgegeben sind?
Gott, das ist so schrecklich, kommt alles wieder hoch. Wir haben gerade einen neuen Vertrag gemacht. Das war also furchtbar.
Die Wesentlichen, die für uns
die Wesentlichen
sind,
ne? sind, dass man eine einheitliche Homepage verwendet, dass man die Marke verwendet, die sie vorgeben, dass wir uns nach dem Punktesystem halten, das sie vorgeben. Da haben wir uns lange gewehrt, weil wir haben, den Gourmillon gibt es in Österreich seit über 40 Jahren und wir haben immer das Vier-Hauben-System gehabt. Mhm. Und dadurch, dass die Franzosen an Marc Verrat einmal die 20 Punkte vergeben haben und die Holländer an Sergio Herrmann die 20 Punkte, war die Notwendigkeit, ein bisschen Luft nach oben zu schaffen.
Okay.
Und dann haben sie die 5 Hauben eingeführt und da mussten wir uns früher oder später anschließen. Das haben wir jetzt zum zweiten Mal gemacht. Das ist noch ganz frisch für uns. Die 5 Hauben, bisher haben wir eben 4 gehabt. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Was so die Richtlinien sind, die man hat, wenn man in einem...
Also die Marke muss man wahren, das Punktesystem muss man wahren, man muss die Homepage verwenden, man bekommt eine Vorgabe, wer nicht Kooperationspartner sein darf, einfach um die Qualität der Marke zu wahren. Ja, dass ich jetzt nicht, keine Ahnung, mit Pornhub kooperiere oder mit verschiedenen Fastfood-Ketten.
Wenn ich jetzt eine Fertigsoße produzieren würde, die original Tim Mälzer fertig?
Also Tim Mälzer steht nicht auf unserer Logo-Liste.
Steht nicht, also nein. Explizit nicht.
Also wenn du im Gourmillon stehen willst, vielleicht als Sponsor.
Dann klappt das dann ja. Wollen wir reden?
Okay, und dann gibt es also im Wesentlichen für mich, was ich jetzt natürlich raushöre, sind so diese 20, das Punktesystem von 1 bis 20 Punkten.
Ja.
Wie viele Restaurants sind in eurem Magazin drin?
Circa 1200.
1200. Wie viele Tests habt ihr?
52.
52.
Was kommt jetzt?
Ich gucke einfach nur.
Das wie viele Restaurants? Wie viele
Restaurants? Das ist immer für mich die wirtschaftliche Rechnung. Ne? Also was das eigentlich ja kostet. Überhaupt.
Aber ich muss dazu sagen, diese 1200 werden nicht alle getestet. Da sind auch dabei Cafés oder so, wo man einfach von den Testern Berichte bekommt, wo sie jetzt nicht essentiellerweise dort waren. Ja. Getestete Betriebe sind ca. 800.
Wo ist die besondere Sensibilität im Verriss? Also wie geht ihr mit dem Verriss um? Schreibt ihr das in dieser Deutlichkeit wieder? Ich weiß nicht, ob der Gourmillon Deutschland das immer noch macht, aber vor 15 Jahren sind sie hart ins Gericht gegangen, wo ich sage, oh Jungs, ganz ehrlich.
Deutsch oder Österreich?
Deutsch, Deutschland. Ja. Also das war schon hart an der Rufschädigung, weil eben ein gedrucktes Wort, eine Aussage in einem vermeintlich seriösen Magazin wie dem Gourmillon natürlich auch einen wirtschaftlichen Schaden verursacht hat. Da musste man sich immer eine Bedeutung, und da ist teilweise ganz schön ausgeschüttet worden über Kollegen, wo ich gedacht habe, jojojojojo. Insgeheim hat man sich ein bisschen diebisch gefreut, aber das nur so, hat's gelesen, was sie über den geschrieben haben. Aber die Art und Weise war, wo ich sage, hätte mich das getroffen, mich hat's getroffen, allerdings in der Phase, wo ich die Eiche war und der Gourmillon die Sau, die sich dran gerieben hat. Da habe ich schon gedacht, das ist nicht in Ordnung. Das ist absolut nicht in Ordnung. Da hatten wir auch einen Fall, ich glaube in Hannover, wo mal jemand dagegen geklagt hat auf wirtschaftlichen Schaden, weil auch echt zu Recht, weil ein Verriss natürlich viel interessanter ist zu
aber wie Pichler sagt, Bad News are Good News.
Zu kommunizieren. Das heißt, da haben sich natürlich auch alle drauf gestürzt und da wurde auch immer sehr blumerant geschrieben, so dass eben auch Leute, die keine Ahnung haben, sofort. Also wie ist da ein Unterschied in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie man über eine vielleicht nicht ganz so angemessene Küche?
Also wir sehen das ganz klipp und klar, ein Restaurant abzuwerten ist eine sehr heikle Sache, weil wir uns der Verantwortung absolut bewusst sind und dass da ein wirtschaftlicher Schaden entstehen kann, höchstwahrscheinlich auch entsteht dadurch. Da muss man sehr sensibel damit umgehen. Was unser Credo ist, es darf nie ein abwertender Text in irgendeiner Form zum Marketing-Tool werden. Mhm. Ich will nicht mehr Medienclippings bekommen, nur weil wir halt jetzt da bösartig schreiben. Das ist einfach nicht. Das machen wir nicht.
Ist das ein Unterschied zum Deutschen? Also ich muss dazu sagen, ich kenne den Deutschen gerade nicht, weil ich ihn einfach seit über zehn Jahren ignoriere.
Die Deutschen haben heuer noch keinen Git herausgegeben. Wegen der Corona-Krise haben die das Erscheinungsdatum auf März, glaube ich, oder auf jeden Fall Frühling 2022.
Kannst du mal bitte Gourmet-Kritik Melzer gucken?
Ich würde ganz kurz einmal kurz anstoßen und Martina hier begrüßen.
Herzlich willkommen.
Und zwar mit dem Getränk, was sich die Dame gewünscht hat, ein Champagner.
Natürlich.
Ja. Champagner oder schwerer Rotwein?
Ich halte mich ein bisschen zu, ich bin geboostert.
Ah, wann? Gestern?
Jetzt gerade.
Ach so.
Vor 2 Stunden. Warte. Einmal diese Gourmet-Kritik, weil das war ja bei mir auch. Und wir hatten das letzte Mal, dass ich was mit dem Gourmet zu tun hatte, war, es muss jetzt so 8, 9, 10 Jahre her sein. Mhm. Ich habe die Bollerei aufgemacht.
2013.
Ja, komm, steht die da? Die
Steffen Hensler und Tim Melzer, Gourmet kritisiert TV-Köche.
Ja.
Wer ist Hensler?
Ha? Was? Ein TV-Koch, steht da ja. So ein TV-Koch. Unter anderem allerdings auch Cornelia Poletto als auch Christian Rach. Wobei der war immer ein bisschen demütiger dem Gourmet gegenüber.
Ich muss aber sagen, dass wir die einzigen sind, die wirklich ausführliche Texte schreiben. Von allen Restaurantführern, wenn du schaust in der Michelin, da sind 2 Zeilen drinnen. Also es sind keine langen Texte.
Aber ist
Texte.
Das gut?
Das ist ganz wichtig, das ist essentiell, weil ich dadurch argumentieren kann und wirklich konstruktiv Kritik üben kann. Wenn ich einen Koch einen Punkt oder einen halben Punkt wegnehme, kann ich schreiben, dass deswegen und deswegen und deswegen ist das passiert und wir finden die Bewertung auf dem Niveau einfach mehr gerechtfertigt, weil letzten Endes sind wir natürlich dem Leser verpflichtet. Ich muss das dem Leser gegenüber auch rechtfertigen können, was er dort bekommt. Und für mich als Chefredakteurin ist es extrem wichtig, es ist essentiell, dass ich einen roten Faden durch den Git ziehe. Es muss zusammenpassen. Hm. 15 Punkte hier müssen mit 15 Punkten in einem anderen Restaurant zusammenpassen.
Darf ich mal fragen, euer Wertungssystem, 11 bis 12,5 Punkte, ist das gut oder ist das schlecht?
Das ist gut, das ist eine Haube, das ist das, was, also wenn du von 18 auf 11 abgestuft wirst, ist es natürlich nicht gut. Ja?
Nein, aber erstmal überhaupt der Erhalt.
Das ist der Einstieg. Das ist der Einstieg in die Haubenwelt. Und wir haben in Österreich, wie wir das übernommen haben, haben wir gefunden, eigentlich sollten Gasthäuser, Wirtshäuser, einfache Betriebe, die auf wirklich gute Qualität achten, die ganz transparent ihre Zutaten einkaufen, die schauen, dass sie glückliche Tiere, wenn es geht, keine Babytiere, also sind wir sehr ähnlich in der Sensibilität, die werden mit einer Haube ausgezeichnet. Das ist der Einstieg in die Haubenwelt, weil diese Betriebe eine große Wertschätzung brauchen und verdienen.
13 bis 14,5 Punkte ist ungefähr vergleichbar mit dem ersten Stern?
Nein. 15 Nein. Punkte ist vergleichbar mit dem ersten
15, Stern. Okay. Gut, dann hatte ich ihn doch nicht. Weil ich meine mal mit 14 gewertet worden zu sein, wo ich immer gesagt habe, aber habe nur eine mörderschlechte Kritik gekriegt.
Also hier steht sie, ne?
Die ganze Kritik?
Ja, also die ist ja nicht lang.
Nee, lies sie mal vor.
Ne? Also
ich weiß nicht, welches ist, ne? Aber lies sie mal
der
vor.
Der Restaurantführer Gourmet ist sich auch hier nicht zu schade, dem Küchenbullen Melzer einen Ratschlag mit auf den Weg zu geben. Es wird Zeit, dass sich Tim Melzer, der sonst so viele Ideen hat, um seine Gastronomie kümmert. Der TV-Ruhm und ein angenehmes Ambiente sind für kein Restaurant eine ständige Erfolgsgarantie. Nur 12 von 20 möglichen Punkten gibt es für seine Bullerei. Die Begründung, alles in Ordnung, aber alles nicht so richtig erwähnenswert.
So, das verstehe ich jetzt nicht. 12 ist gut. Aber na, es klingt ja scheiße.
Nein, das ist, glaube ich, wann war das? 2013?
2013.
Das war noch das alte System. Das ist keine Haube. Mit 12 Punkten 2013 gab es noch keine Haube. Das ist das neue System, das gibt es erst seit kurzem.
Ja gut, ihr macht das aber auch Hü und Hotto, wie es euch gefällt, in Anführungszeichen.
Ja, das aber, sind
aber,
leider...
Aber jetzt sagen wir mal so ganz kurz, was kann jetzt jemand mit dieser Kritik anfangen? Lies ihn nochmal vor, bitte.
Nicht.
Mach nochmal.
Ja, ich habe schon bei der nächsten.
Was sagt das über mein
Tun? Es wird Zeit, dass sich Tim Melzer, der sonst so viele Ideen hat, um seine Gastronomie kümmert. Das ist eigentlich fast persönlich schon, der Aussage.
Vor allem ist not your business.
Der TV-Ruhm und ein angenehmes Ambiente sind für kein Restaurant eine ständige Erfolgsgarantie. Nur 12 von 20 möglichen Punkten gibt es für die Bullerei. Die Begründung, alles in Ordnung, aber alles nicht so richtig erwähnenswert.
Ja, das ist für mich ein klassisches Beispiel für eine No-Go-Kritik, weil wenn ich diese Punkteanzahl vergebe und abwerte, muss ich schreiben, was nicht in Ordnung war.
Ist ja nicht abgewertet, das ist immer nur Standard. Ich glaube, dieselbe Kritik stand übrigens das Jahr davor auch schon drin. Fast identisch, wortidentisch. Man hat mir mal mangelnde Kreativität vorgeworfen. Wo ich denke, ja, verstehe ich, wenn ich mich nach außen hin als kreativ verkaufen würde. Tue ich aber nicht, denn was ich ja bin, ich bin ein traditioneller Koch. Ich suche die Tradition, ich suche das Bekannte, ich versuche das ein gewisses Gewand reinzubauen, aber ich will gar nicht innovativ.
Ja, bei uns sind diese 11 bis 12,5 Betriebe, da wird keine Kreativität erwartet. Das ist solides Handwerk und ordentliche Produkte und gut gemacht. Ja. Das ist einfach ein richtig gutes Schnitzel, ein perfekt gebratenes Steak, perfekte Fritten. Ja. Also einfach solche Sachen, wo ich einfach sage, das ist einfach, aber ganz köstlich. Und jeder Gourmet liebt auch solche Speisen. Ja.
Und ich finde halt diese Gleichschaltung jetzt sozusagen, also ich bin da ja, die arbeiten sich ja an mir auch gerne ab und das ist ein Businessgrund. Auch mir am Hensler, an Poletto, an sehr prominenten Köchen, die eher medial auffällig sind, weil eine Negativkritik über mich oder Steffen führt.
Bringt Klicks.
Bringt überhaupt Aufmerksamkeit auf ein Magazin, was kein Schwein interessiert. In Deutschland.
Ich kann dazu wirklich nicht sagen,
was
ich weiß nicht,
was für eine Auflage haben wir in Deutschland?
Das weiß ich nicht.
Vom Gourmeto.
Ich glaube 10.000. Und wird nur noch gekauft von Köchen, die selber drin auftauchen.
Du bist auch ein bisschen hart angepisst jetzt, ne?
Nein, ich.
Also es sind so 80.000 Exemplare in 2021.
Aber die meisten davon werden benutzt, um Regal gerade zu rücken.
So, siehst du, so viel zum Thema. Du bist aber auch echt ein bisschen angepisst. 9,90 Euro ist der Copypreis. Ja.
Ist ein Umsatz von 800.000. Ist ein Umsatz von 800.000.
Also hier steht, der Copypreis orientiert sich durchaus im Premium-Anspruch von Marke und Zielgruppe. Er liegt bei 9,90 Euro. Ist das viel, Martina?
Nee, wir verkaufen unser Buch um 39 Euro.
Nee, ich glaube auch. Ich glaube, du meinst das Gourmet-Magazin.
Ich glaube auch, es ist das Magazin.
Ja. Weil
das und die Buch Auflage von 80.000 passt auch zum Magazin. Ich glaube nicht, weil die machen ganz neu das Magazin jetzt.
Egal, lass uns nicht an dem Deutschen abarbeiten, aber generell ist das eben da, warum, ich wollte es einmal erklären, wo mein gestörtes Verhältnis herkommt, wo ich sage, ich hatte 14 Punkte in dem einen Restaurant, wo wir anderen so gekocht haben und seitdem ich halt diese mediale Tätigkeit habe, war ich immer ein Dorn im Auge von einer bestimmten Form.
Okay, lass uns doch einfach mal gucken, wie Martina Hohenlohe in eine Restaurant Bewertung reingeht. Also wir stellen uns jetzt vor, Martina geht in ein Restaurant oder wie du sagen würdest, Restaurant und will einen Test, wie nennt man das? Ist das einfach
ein Testbesuch?
Ein Testbesuch machen.
Spannend.
Bekommt etwas serviert. Ich habe ihr jetzt hier etwas kommen lassen.
Toll.
Wir sagen nicht, woher es kommt.
Warum nicht?
Was es ist. Naja, weil ich möchte, dass sie völlig unvoreingenommen sich jetzt diesem Gericht annimmt, es testet und darüber erzählt, was sie da isst, wie sie es isst, warum sie es so isst, was das mit ihr macht. Und Tim, du kannst gerne mal visuell beschreiben, da bist du ja sehr gut, weil wir sind ja in einem Podcast und da hört man ja nur. Was haben wir denn da? Was Caro gerade auf einem tiefen Teller hereingebracht hat?
Ich sag mal Nudeln auf jeden Fall.
Spaghetti.
Teller Nudeln. Sieht ein bisschen aus wie so eine Carbonara mit Kaviar und Schnittlauch, würde ich sagen. Also das wäre jetzt so mein erster visueller.
Aber schlecht sieht es nicht aus. Achso, das Erste, was du jetzt beachtest, ist natürlich, wie sieht's aus, richtig?
Also es riecht auch ein bisschen wie eine Carbonara.
Genau, ich gehe auch ganz stark auf den Geruch, weil es geht ja ganz viel von der Sensorik über die Nase.
Bitte.
Soll ich?
Ja.
Also es sind Spaghetti, so wie sie ausschauen, sind sie nicht frisch, sondern getrocknete Spaghetti. Also
ist das schon mal gut oder ist das die erste Abwertung im Gedanken?
Sind sehr dünne Spaghetti für eine Art dieser Sauce. Kommt drauf an. Es passt nicht überall die frische Pasta, aber generell ist es schon ein Upgrade für jedes Pasta-Gericht, wenn sie frisch ist, natürlich. Also, ja. Ist auf jeden Fall Kaviar, Schnittlauch, Speck, glaube ich.
Das ist egal. Wir haben Tim hier als Matzkönig.
Also die Nudeln sind nicht ganz al dente, sind ein bisschen zu lang, aber nur ein bisschen. Mhm. Das ist kein Speck. Was ist das? Das ist so weich.
Ich habe schon gerochen.
Oh, das schaut aber aus wie Speck.
Warte mal, einen ganz typischen Geruch.
Was ist ein Fisch? Hm. Eine Makrele oder was ist das? Nein, es ist zu wenig fischig für eine Makrele.
Ein einzigartigen Geruch. Das, ich kann ja gut riechen. Mhm. Das ist ja wahnsinnig viel Assoziation.
Bei Fischen bist du sicher.
Viel besser, nee, eben nicht. Aber ich kann viel besser riechen als schmecken.
Was riechst du? Kaper oder?
Bitte?
Was riechst du?
Nee, Fisch ist schon richtig. Speck ist auch richtig. Makrele ist nicht ganz falsch. Aber ich rieche Aal.
Ich glaube auch, ja, wollte gerade sagen, ein Aal.
Das ist, Räucheraal hat ein anderes Aroma.
Geräuchern, ja.
Makrele riecht metallender.
Ja, fischiger, finde ich.
Ja, genau. Also dieses leichte.
Aber würde man dich jetzt schon, also man weiß ja nicht, dass du als Testerin kommst, richtig?
Ich komme auch offiziell nicht als Testerin. Ich teste die Tester.
Genau. Und geben sie sich denn jetzt alles schon zu erkennen, weil sie verhältnismäßig anders dieses Gericht essen und auch so ein bisschen, wenn ich jetzt an dich denke, Tim, wie du die Box öffnest, nein, wie du die Box öffnest und das war auch lustig. Wir hatten ja letzte Woche.
Können wir erstmal bei dem einen Thema bleiben? Ja,
wie du die Box öffnest, das Essen nimmst und das ja echt sezierst und alles herausschmeckst. Ja. Und geht ein Tester also in das Restaurant und muss schon aufpassen, dass es nicht so auffällig ist, dass er da sehr auffällig und intensiv versucht herauszuschmecken?
Gleich.
Oder hat er Notizbüchlein dabei?
Nein, unsere Tester verwenden, glaube ich, allerseltenst Notizbücher.
Die Idioten, die Notizbücher
sind benutzen, die vom Gumio Deutschland.
Nee, die wollen erkannt werden. Die wollen nämlich hier. Die Typen. Lass einmal ganz kurz.
Was war das?
Arschgelecken.
Ach so.
Ich dachte, gratis Wein.
das habe ich noch nicht gesehen bei dir. Das fand ich, das ist
Puperze.
Das ist nochmal eine neue Qualität.
Das ist die Puperze.
Ja, das ist super. So.
Lass mal ganz kurz dieses Essen machen. Weil
ja.
Teller Nudeln. Aal rieche ich. Kaviar sehe ich. Schnittlauch sehe ich. Nudeln sehe ich. Was noch?
Den Kaviar hast du schon gesagt. Mit Schlagobersoße.
Okay.
Was für eine Soße?
Wie viel Punkte?
Sahne.
Wie viele Punkte? Kann man das überhaupt nur anhand eines Gerichtes sagen?
Ich vergebe es allerseltenst für einzelne Gerichte Punkte. Wenn ich im ganz gehobenen Fine-Dining-Bereich bin, mache ich das. Weil da kann man das wirklich so beurteilen.
Ist es kein,
dieses Gericht ist...
Du brauchst keine Angst haben, es ist kein Test.
Nein, es ist auch kein Problem.
Ja.
Es ist mir... Die Nudeln sind zu weich. Ich finde, es würde einen Touch Säure vertragen, weil der Aal tendenziell eher schwer ist, bisschen cremig. Es fehlt ein gewisser Kick am Gaumen, ein bisschen Säure dazu, weil dann noch das Schlagobers dazu ist. Es ist relativ schwer alles. Käse war auch drauf noch. Und das finde ich ein bisschen schwer als Kreation. Ich finde es immer gut, wenn man mit solchen Dingen wie Aal und so kocht. Das finde ich immer begrüßenswert, ja. Also etwas Kreatives. Aber ich kann dafür jetzt nicht wirklich Punkte vergeben.
Sag mal. Ist ein Gericht aus der Bullerei.
Ja.
Also ich wusste von der Aktion nichts, aber es ist unser Cacio e Pepe.
Ah, du erkennst es logischerweise sofort, ne?
Sofort.
Und wie heißt das?
Cacio e Pepe.
Aber wo ist der Pfeffer?
Hä?
Das, bei Cacio e Pepe, Schwarze, da ist mir manchmal da. Irgendwie, dass du mit der Pfeffer so in den Kopf ziehst.
Ja, wenn's schlecht gemacht ist.
Ich liebe das, wenn du so schmeckst, du so den Pfeffer raus. Ja,
für mich ist es einfach ein...
Zu viel.
Ja, ich mag einen Pfeffer. Die wenigsten verstehen Pfeffer als Aroma. Die meisten benutzen Pfeffer als Schärfe. Ich gar nicht. Ich benutze Pfeffer als Aroma. Also ich brauche gar keine Schärfe. Was du gut beobachtet hast, also wirklich jetzt mit dem Al dente, ich habe sie jetzt nicht gegessen, generell mache ich keine Pasta Al dente. So, diesen harten Al dente, ne?
Nein, sie sind einfach zu weich. Du hast auch gesehen, wie sie aufgewickelt haben.
Genau.
Sie brechen beim Aufwickeln.
Sie brechen. Ja. Hausgemacht, getrocknet, stimmt, sind selber gemacht, aber getrocknet, weil wir haben unsere Nudelnester, die wir dann verarbeiten, das liegt am Mise en Place. Die Säure ist gewünscht, dass da keine drin ist. Weil ich bin zu Tode gelangweilt, Säure als ständigen Ausgleich. Und mir fehlen salzige Aromen. Das ist ein schweres, fettiges, salziges Gericht. Fett, Salz ist die Geschmacksidee. Deshalb auch der Kaviar. Und das, was es rein theoretisch machen sollte, wenn es gut gemacht ist, ist der Schnittlauch, der die Säure, die nicht die Säure ist, sondern der soll ein bisschen der Kick und das Ätherische reinbringen. So, jetzt hättest du es kritisiert, jetzt würde stehen auf der Karte Cacio e Pepe. Jetzt sagst du, mir fehlt die Schärfe.
Ich erkenne das Cacio e Pepe nicht darin.
Genau.
Ja, ist zu weit weg für mich vom Original.
Du erkennst dein Cacio e Pepe nicht.
Es ja, auch das Original.
Von
Cacio e Pepe natürlich. Nein, aus Italien gibt es Cacio e Pepe.
Ja, aber jeder Koch kocht das irgendwie auf seine Art und Weise. Und ich habe wirklich auch schon gefuttert, dass einem die Schnauze fast aseptisch wegbrennt. Also schon fast
ist betäubt. Ist auch zu viel,
Betäubt. Bis hin zu frischen Pfeffer einmal nur drüber. Nudeln, mhm. Die war fast nur mit Nudelwasser gemacht worden. Mhm. Und dann so ein bisschen drüber. Also das ist ja so, das Originalrezept gibt es nicht. Es gibt jetzt deinen Parameter. Und das finde ich gut. Du hast jetzt deinen Vergleich. Jetzt isst du das und sagst, nach meinem Definition ist das nicht gut. Würdest du jetzt schreiben oder würde der Gumio schreiben, das ist kein Cacio e Pepe?
Der Gumio Österreich würde jetzt schreiben, es gibt objektivierbare Kriterien, die wir bewerten. Es gibt ganz subjektive. Die Nudeln würde ich jetzt kritisieren, dass die zu weich sind. Ja. Ganz einfach. Und ich würde wahrscheinlich...
Ich mache eine Notiz, ich muss Sebastian rausschmeißen.
Welchen Sebastian?
Küchenchef.
Achso, ich dachte nicht.
Ist durch.
Bitte nicht.
Ich habe aber da gleich mal eine Frage.
Und ich würde wahrscheinlich schreiben, dass eine kreative Abwandlung von Cacio e Pepe ist. Das ist mir persönlich, das schreiben wir aber auch so hinein, der Pepe zu schwach ist, zu wenig erkennbar. Aber grundsätzlich mit dem Aal und dem Kaviar ein interessantes Gericht. Aber wie gesagt, mir fehlt ein bisschen der Kick. Mir ist ein bisschen zu schwer. Ich kann mir vorstellen, dass das als kleine Vorspeise sehr gut funktioniert. Als Hauptspeise könnte ich das nie essen.
Ist keine Hauptspeise inzwischen. Würde ich die Chance bekommen, du hast es gegessen und jetzt willst du drüber schreiben.
Ja.
Und ich würde das okay finden, dass ihr drüber schreibt. Ich will euch nicht manipulieren im Sinne von gut oder schlecht. Sondern ich möchte euch nur meine Idee dahinter erklären. Meine Sichtweise auf die Dinge. Dass ich sage, das Gericht ist ganz bewusst, nur falls ihr eine Säure vermisst, es ist Absicht. Ihr könnt sagen, hey, wir mögen lieber Säure, es ist aber kein Fehler, weil es ist meine Absicht, das nicht zu machen. Bei den Nudeln diskutiere ich mit dir nicht, hast du recht. Weil ich könnte
wenn das schon geschrieben wurde? Oder,
nee, vorher,
oder
immer so. Vorher.
Aber wir geben uns ja nicht zu erkennen.
Warum nicht? Das weil heißt, die Welt muss glauben, dass ihr so kompetent seid, dass euer Urteil wirklich irgendwas an Bedeutung hat.
Ja, ich fürchte, das muss die Welt glauben.
Aber so läuft's doch halt.
Ja, aber ich finde es nicht richtig.
Ich habe eine ganz kurze Frage.
Weil wir Interpretation. Es gibt kein Gesetz im Kochen.
Es gibt keine
Interpretation. Und dann lass mich einmal an was senden. Weil das ist das Einzige, warum ich eine formulierte, ich berate ja die Frage lange vor, eine formulierte Kritik nicht so gut finde. Was ich beim Gibt etwas besser finde, entweder spiele ich in der Liga mit, dann werde ich erwähnt, oder ich spiele nicht mit. Dann bedeutet das aber nicht, dass ich es nicht wert bin und es wird keine Kritik geübt, die vielleicht gar nicht angemessen ist. Kannst du einem Maler vorwerfen, dass er bei einem Sonnenuntergang, ich sag mal, eher gelb und blau und grün benutzt? Wenn er ihn so sieht, wenn er ihn so interpretiert, dann darf er das machen. Kannst du ihm sagen, ja, aber er hat die falsche Farbe benutzt, deshalb ist das nicht gut umgesetzt. Sag ich, nein. Und ich will nicht sagen, dass wir Köche Künstler sind. Ich möchte nur sagen, dass es keine Gesetze fürs Kochen gibt.
Aber bist du jetzt gerade kritikunfähig oder verteidigst du das Nest als Mama, in dem diese Pasta gekocht wird?
Nee.
Ich finde, du wirkst gerade eher kritikunfähig.
Nee, ich weiß, dass es so rüberkommt. Ich finde nur, dass du, wenn der Gumio sagt, ich habe 12 Punkte von 20, dann ist das eine, für mich erstmal, wenn ich ambitioniert bin, eine unbefriedigende Wertung. Und dann versuche ich mich mehr anzustrengen. Dann versuche ich vielleicht 13, 14, 15 zu machen. Das ist eine Kritik, die mich fördert. Da sagt jemand, dass er das, und abgesehen jetzt von dem Al Dente, es gibt objektive Dinge. Aber es gibt auch sehr viel Subjektives im Essen und Trinken. Denn das sehe ich deutlich bei der Box. Da gibt es Essen, ich esse das. Und
weißt
das
du, was der meint mit der Box?
Kitchen Impossible.
Ja, natürlich.
So, ich esse das Essen und find's richtig kacke. Richtig kacke. Ich esse das so und inzwischen habe ich das gelernt, dass ich sage, wahrscheinlich geht dieses Gericht erst dann auf, wenn ich das Ambiente dazu sehe. Und dann ist es wahrscheinlich sogar extrem geil. Nur hier unter dem Duktus der Box, in diesem separierten, rein gustatorischen Ding, ist da jetzt nicht viel bei mir
zu. Also wir versuchen das wirklich zu trennen. Die objektiv beurteilbaren Kriterien, wenn ich jetzt in jedem Gericht bei 8 Gängen Nüsse oder Speck oder Schnittlauch, dann ist es ein Menüfehler.
Ja.
Ja, ganz einfach. So. Objektiv. Wenn die Demi-Glas.
Außer es ist Nose-to-Tail von der Nuss.
Das könnte dann durchgehen, so eine Reise durch den Nusswald, Das ist dann wieder was anderes, aber das ist ja auch so tituliert.
Ja.
Alles andere, was ich jetzt auch gesagt habe, dass ich es zu schwer finde und so weiter, wird auch so formuliert. Also das geht auch als subjektive Meinung des Testers in den Text ein. Da steht jetzt nicht, es war zu schwer, sondern unserem Ermessen nach hätte das Gericht einen gewissen frischen Kick gebraucht.
Das finde ich aber schön. Das ist eine schöne Formulierung. Das ist positive Kritik.
Genau. das ist unser Ziel, weil wir wollen ja die Gastronomie fördern und nicht vernichten. Das ist ja.
Das ist so, das, diese Formulierung von, fand ich so schön, dass das eben ein Miteinander, ein Fördern ist und eben nicht ein Kritisieren. Weil kritisieren oder, nochmal, der Deutsche hat es echt verkackt bei uns. Der hat so blöd beschrieben.
Ist es aber. Wir machen jedes Jahr im Herbst in Wien eine riesige Gourmet-Genussmesse. Wir wollen, unsere Ambition war, Menschen ins Haubenrestaurant zu bringen, die sich normalerweise nicht trauen.
Ja.
Hemmschwelle.
Ja, total.
Steht ständig irgendeiner hinter mir mit einer Flasche Wein und da muss ich so viel zahlen und der Koch, den kenne ich aus dem Fernsehen. Alles Sachen, wo man sich nicht traut. Und die Idee dahinter war, ein Ambiente zu schaffen, das total entspannt ist, wo ich hinkomme, wo ich den Koch fast, wenn ich will, angreifen kann, wo ich mit jedem reden kann, wo ich einfach was kosten kann und dort stehen kann in T-Shirts und kurzen Hosen. Hm? Also ganz entspannt und relaxed. Und das ist uns mit der Genussmesse gelungen. Die haben wir heuer zum 7. Mal gemacht. Das sind die 100 besten Köche Österreichs, plus 100 Winzer dazu. Ich kaufe mein Tagesticket und ich koche durch. Und das ist wirklich eine Kooperation mit unseren Köchen. Hm? Die kommen jedes Jahr, kochen dort eine kleine Speise, geben 500 bis 600 Portionen aus an einem Tag und es gibt 100 Köche, also 50 Köche am Samstag, 50 Köche am Sonntag und das kann man einfach sich durchkosten durch die österreichische Kulinarik. Und da sieht man auch diese gewachsene, gute Kooperation mit den Köchen, weil die freiwillig aus ihrem Wunsch kommen, auch um sich zu präsentieren. Ja. Also wir haben immer wieder Köche, die sagen, ich habe unzählige Gäste in meinem Restaurant, die sagen, ich habe sie auf der Genussmesse gesehen, da habe ich gewusst, zu ihnen kann ich kommen. Das schmeckt mir, das gefällt mir und wir haben so nett geredet und die gewinnen neue Gäste dadurch. Ja, ich will jetzt das nicht verherrlichen, dass wir Hand in Hand mit den Köchen dem Sonnenaufgang entgegengehen. Ja, so ist es nicht. Natürlich gibt es auch Köche, die ihre Kritik nicht gerechtfertigt finden, die mit uns diskutieren, die uns anrufen und sagen, warum habe ich einen Punkt verloren? Und da geht es um die Auseinandersetzung und ich finde, ein Wort, das wirklich groß geschrieben werden muss, ist Fairness. Hm? Ja, wir wollen fair sein und wir stehen auch dazu, wenn wir einen Fehler machen.
Glaubst du das?
Also ich grundsätzlich glaube ich an das subjektiv empfundene Bedürfnis, Fairness auszuüben, ja. Und ich, es macht, nochmal, ich rede so ein bisschen an der Oberfläche, weil ich halt beide Magazine in den letzten 10 Jahren nicht gelesen habe. Also ich muss jetzt so ein bisschen aus meinem Tunnel raustreten, was mein Bild ist. Das Bild, was ich bislang, und ich kann mich, das ist nicht ganz fair, was wir hier machen, auch für mich nicht, auch für mich als jemand, der versucht, eine Position zu bewahren, aber trotzdem nicht starrsinnig einzuhalten, also sprich, dass ich schon kritisch bin, ich kann dem jetzt nur Glauben schenken, und ich möchte das auch, ne? Und das ist halt das, was ich auch aus dem Munde meiner Kollegen oft eben höre, dass der Gourmet und Vielleicht sollten wir mal versuchen, das Gespräch nicht so zu führen über, hat es eine Bedeutung, ist es fair, ist es das, sondern mehr so ein bisschen erarbeiten, wie das ganze Prozedere funktioniert, was sie an schönen Dingen entdeckt hat, um dann vielleicht hinten raus nochmal auf den deutschen Gourmet runterzuknüppeln.
Ich will das bitte nicht auf meine deutschen Kollegen, weil die machen auch gute Arbeit.
Das wollte ich ja gerade sagen. Das ist ja nur, das war jetzt wieder meine Überzeichnung dessen.
Ich komme aus meiner Haut
nicht
raus.
Ich finde aber schon, dass deine Reaktion bemerkenswert.
Was? Ich finde schon, dass du relativ das persönlich genommen hast, was Martina eben über das Essen deiner Köche gesagt hat. Das war ein Rollenspiel.
Das war jetzt wirklich, ich bin überhaupt nicht angefasst, gar nicht.
Wirklich nicht?
Nee, ich wollte nur hören, was sie sagt, weil ich bin dann bei Nudeln sofort, das sehe ich ja selber. Bin ja nicht blöd. Ich sehe, ob eine Nudel bricht, während sie isst. Schwer kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich es nicht esse. Es sieht nicht so schwer aus, wie ich es koche. Bei mir ist es noch schwerer, weil da hat es mehr Soße. Bei der Säure ist eine Diskussion. Das ist eine klare Entscheidung. Wir arbeiten extrem viel an Gerichten, die keine Säure haben, weil ich einfach davon gelangweilt bin, weil dieser Säurekicker sehr oft nur für mich, ich weiß, was du meinst.
Ich meine nicht, dass man wirklich die Säure rausschmeckt. Es ist nur einfach so eine Idee von Säure, manchmal den Geschmack hebt.
So, und das ist eine Kritik, die ich aber aufgenommen habe, die ich im Gericht jetzt also die werde ich wahrscheinlich anpassen. Mhm. Das ist zum Beispiel eine gute Kritik für mich. Ja. Nur, wenn jetzt die Säure, dann kann ich jetzt mal sagen, ja, es ist eine Idee, Nur damit wir von derselben Säure reden. Und wir reden von derselben. Das merke ich, wie sie spricht und was sie gesagt hat. Weil wenn die Säure drin ist, ist das Gericht schon nicht mehr halb so fettig. Mhm. Obwohl der Fettgehalt der gleiche bleibt.
Es hebt den Geschmack der anderen
Zutaten einfach. Und von 100 Leuten, die dieses Gericht essen, die Frage geht an euch beide, gehen emotional und kleinlich, nenne ich es jetzt mal, wie viele Leute so mit diesem Gericht ins Gericht? Haha. Nicht so viele wahrscheinlich.
Ich glaube,
ne?
Nicht, dass auf der Speisekarte der Bullerei sehe, ich weiß ja, was ich bestelle.
Ja.
Und ich glaube, dass man dann, aber wenn da steht, frische Pasta mit Aal und Kaviar in einer Schlagobers- oder Sahnesoße, dann weiß ich schon ungefähr, was mich erwartet. Ja. Also ich glaube, wer sich das bestellt, stellt sich schon auf sowas ein.
Und also an dem Gericht gibt es genau 5% Beschwerden, genau über die gleichen Sachen. Exakt die gleichen.
Tatsächlich?
Ja,
okay.
Ja, ja. Und zu schwer, zu fett.
Ich zum Beispiel hätte, also erwartet man den Teller, wenn er so reinkommt von der Tellersprache, erwartet man da die Bullerei als Absender?
Schon.
Ja.
Du, ja, Tim, das ist mir klar.
Ja, nein, ich habe ja auch schon in der Bullerei gegessen. Das ist jetzt ja nicht nur... Ich habe mir auch die Speisekarte der Bullerei angeschaut. Ja, es ist natürlich schon sehr fleischlastig, aber es gibt auch lustige andere Sachen. Also
lustige andere Sachen.
Ja. Also drollige andere Sachen.
Ja, ich finde die Speisekarte so drollig, wie du sagst, mit diesem Himmelblau dahinter und die so Pop-Art.
Okay. Wie wird man Testesser, Martina?
Also wir arbeiten zum Glück mit einer schon lange für uns tätigen Gruppe an. Ich nenne sie immer, man muss ein gewisses Maß an Besessenheit mitbringen. Also Besessenen, die für uns testen gehen, wie man Testesser wird. Man kann sich ganz aktiv bewerben bei uns. Wir bekommen immer wieder Anfragen von Menschen, die sagen, ich gehe 5-mal im Monat in Haubenrestaurants und ich würde so wahnsinnig gern das einmal machen.
Könnte ich mich bewerben, obwohl ich der bin, der ich bin?
Wir haben keine Köche in unserem Testteam.
Also ja.
Weißt du warum? Nicht. Weil die Köche viel zu milde in ihrem Urteil sind über die Kollegen. Weil die Köche genau wissen, die wissen ganz genau, was da dahinter steckt, wie sehr einen das kränkt, diese Kritik. Und die Köche sind zu mild und zu verblendet.
Aber ist das nicht gut?
Ja, zu verblendet.
Inwiefern?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich genau. Zitat.
Ach so.
Anführungszeichen.
Ja, Entschuldigung.
Das kann ich jetzt nicht sagen. Das wird meinen Kollegen so kränken. Ich weiß, wie das ist. Und das kann einmal passieren. Das ist mir auch schon 100-mal passiert. Also eine gewisse Distanz zu dem Beruf ist, glaube ich, ganz gut. Es ist gut, wenn man was vom Kochen versteht, wenn man dann einfach die Zubereitungen besser nachvollziehen kann und auch besser beurteilen kann, ist es jetzt korrekt oder nicht korrekt, wieder zurückzukommen zu den objektivierbaren Kriterien.
Ich beleidigt gerade.
Ja, sag ich doch.
Es tut mir leid, Tim, aber du könntest ein Restaurant in Wien machen.
Habe ich doch gehabt.
Ja, ich weiß genau, das mag.
Ja, also Salon Plafond.
Ja, genau.
Ich bin total beleidigt.
Ja, leider. Keine Köche ist die einzige.
Ich bin sogar fast bockig gerade. liebe Kochkollegen, wir sind zu nett im Umgang miteinander. Was für ein schönes Kompliment. Lass uns einen eigenen Gastroführer gründen. Lass uns zusammentun. Ja. Lass uns Sponsoren und Investoren finden. Ja. Und wir
Köche
machen,
helfen Köche.
Wir machen einen Gastroführer mit kompetenter Kritik. Ich weiß ein bisschen, was du sagst. Auf der anderen Seite denke ich so, ja, weil wir wissen, warum Fehler passieren. Ja. Und wenn es, und ich kann ja auch den Grad eines Fehlers, sehr, sehr deutlich definieren. Und wenn da jetzt eine Produktschwäche drin ist, dann kann man das sagen. So, wenn da ein handwerklicher grober Fehler ist, kann man das auch sagen. Wenn da aber ein Flüchtigkeitsfehler drin ist, und den kann man, glaube ich, unterscheiden, ob das jetzt ein standardisierter standardisierter Schlampenfehler ist.
Was für ein Fehler?
Standardisierter schlampiger Fehler.
Ah, ja.
Also so wie bei mir. Ich habe ja meine Schlampigkeit perfektioniert. Da ist ja das System dahinter.
Nein, aber weißt du, es ist auch schwierig, unsere Tester sind ja anonym und die Kollegen kennen einander ja. Und ich meine, ich sage jetzt nicht...
Die Tester kennen einander.
Nein, die Köche kennen einander. Aber dann machen wir das wie bei der Stasi,
die wissen ja nicht, dass ich Tester bin. Ich schreibe unter einem Synonym.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir haben das eigentlich, dieses Prinzip eingeführt und ich bin ganz zufrieden damit. Ah, okay. Ja.
Wollen wir trotzdem, ja, Tina, die Frage beantworten, dass man kann sich also bewerben als, ja, Testesser.
Aktiv. Genau.
Entschuldigung.
Muss man da irgendwelche Props vorlegen, ja, dass man schon beim Guide Michelin ein Praktikum gemacht hat?
Nein, das nicht. Und aber unsere potenziellen neuen Tester müssen in verschiedenste Restaurants gehen, die wir auch kennen, und Probetests machen für uns.
Ja, aber dann können Sie doch abschreiben.
Nein, nein, also es muss ein aktueller Test sein. Abschreiben von uns selber, das erkenne ich ja. Ich kann einen Git auswendig.
Dann formuliere ich um.
Nein, das geht nicht.
Nee?
Nein, nein, nein. Nein, nein, es ist ja auch, ich sehe ja auch, der Git erscheint bei uns Ende November.
Der muss einmal essen gehen und was schreiben.
Das nein, nicht einmal, mehrmals, in verschiedene Lokale.
Ja, und es kommt ja auch darauf an, du musst ja auch einen Schreibstil haben, der in irgendeiner Art und Weise das Ganze so beschreibt, als würdest du es essen können.
Genau, und unsere neuen Tester steigen immer in einer unteren Haubenkategorie ein als neue Tester und arbeiten sich dann langsam nach oben.
Und sind die dann besonders garstig oder besonders milde?
Das kann man nicht pauschalieren, es ist sehr unterschiedlich. Man merkt auf jeden Fall, wenn jemand wirklich viel in der Gastronomie unterwegs ist, dass da Kompetenz dahinter steckt. Wir haben auch einige von schreiberischen Kollegen in unserem Testteam. Das macht sich sehr bezahlt, weil die einfach sehr viel herumkommen und schreiben können. Das erspart mir sehr viel Redigierarbeit und Umschreibarbeit, weil das ist eine wichtige Sache. Also wir legen sehr viel Wert auf die Qualität unserer Texte, dass es auch Spaß macht zu lesen. Was uns diese
Lange schon mal einen Test herausgeschmissen?
Aber wie?
Warum?
Weil er sich zu erkennen gegeben hat.
Ah, weil er nicht zahlen wollte, oder?
Nein, das nie, hatten wir leider auch schon, stimmt, ja. Nein, weil ein bisschen wichtig Duerei dahinter war. Und was glauben Sie, wer ich bin? Ich bin ein Tester von Gumio. Und der Gastronom hat uns dann
wirklich
angerufen.
Wie doof.
Ja.
Wie doof.
Es ging nach hinten los.
Es gibt aber bestimmt auch welche, die sind es gar nicht und kommen so um die Rechnung herum.
Könnte sein, ja, weiß nicht. Also das wurde mir noch nicht berichtet, aber ich kann genau nachvollziehen, wer wann wo war. Und ja, wir haben uns auch schon aus verschiedenen Gründen von Testern getrennt.
Wie sehr versteht ihr manchmal die unterschiedliche Bewertung zwischen Git und euch? Git und Go.
Wie? Git und Go?
Gumio.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Ja, es gibt ja manchmal doch schon rabiate Unterschiede. Irgendein Restaurant, was 19,5 Punkte hat bei euch, wird aber mit einem Stern nur bewertet.
Achso, Michelin.
Ja.
Achso.
Das ist ja Git und Go.
Ah, Git Michelin. Weil wir sind auch Git Gumio, deswegen habe ich verstanden. Achso,
Entschuldigung.
Ja.
Oh, ich weiß gar nichts, weiß ich aus dieser Welt. Entschuldigung. Ich bin ja auch ein bisschen im
Seit 2013.
Wobei, die Botschaft hatte doch mal was mit Gumio. Da gab es doch mal eine lobenswerte Erwähnung.
Ich habe keine Ahnung, darfst mich nicht fragen.
Doch, hier von wegen Nachhaltigkeit und...
nee, das war der Git.
Ich weiß, aber da ging es auch darum, dass ihr so zu den jungen Wilden gehört, wenn man sich an die gute Küche herantasten will.
Ah, okay. Ich habe keine Ahnung.
Wir machen heute hier schwere Vergangenheitsaufarbeitung.
Ich glaube ja, Tim, kann auch sein, dass ich jetzt meinen Job verliere. Ich glaube ja, dass du mit System so gegen den Gimeon stinkerst, damit es wirklich so aussieht, als würdest du dir gar keine Sorgen darum machen, was die jemals über dich sagen könnten. Also das ist dir wirklich...
Warum kann man nicht mal akzeptieren, dass jemand eine Haltung hat, eine Meinung hat, ohne dass er ein persönliches Interesse hat, sondern weil es einfach nicht für richtig empfindet?
Weil du jemand bist, der seine, ich habe es ja selber mal am eigenen Leib erfahren, sein Nest wirklich verteidigt und weiß, was da für eine Arbeit, für eine Liebe, für ein Engagement und Blut, Schweiß und Tränen dahinter steckt und dass du sagst, und wer das nicht weiß und auch noch glaubt, er müsse schlechte Kritik üben, der kann sich mal gehackt legen.
Du hattest keine Kompetenz, diese Kritik zu üben. Und darum,
das haben wir geklärt,
darum geht
aber
es
ich
mir.
Meine
nochmal,
generell.
Nein, darum geht es mir. Warum kann man nicht einfach mal glauben, dass jemand auch, und das ist so lustig, egal, ich finde auch Musikkritiker vollkommen dämlich. Mhm. Weil ich sage, was maßt ihr euch eigentlich an, teilweise in euren Formulierungen, dass ihr mit euren fetten, verpickelten, fettverschwitzten Händen wichsenderweise eine Dissertation über ein Album macht, wo vielleicht Leute ihre Lebensgeschichte reingepackt haben, ein bisschen Anstand und Verständnis und redet mit den Leuten, was ist der Sinn dahinter, was ist dahinter gemeint. Ich habe über die Interpretation, darüber geht's. Und bei aller Liebe, ich scheiß drauf, deshalb kann ich auch so offen reden. Ich muss mich nicht wehren. Ich bin einfach so, wie ich bin und ich halte mein Business durch. Und ich bin eine Eiche in dem. Aber ich darf Dinge sagen und zumindest mal anregen und darf sie auch mal in den Raum schmeißen, weil die meisten Angst haben. Es ist ein Repressionssystem. Das ist gerade, und nochmal, der Deutsche. Wir müssen da wirklich ein bisschen separieren. Es gibt genug Tester, die Macht andeuten. Ich habe das selber am eigenen Leib erlebt. In einem Restaurant, wo ich nur Küchenchef war für Christian Rach. Da kam ein Redakteur rein und hat gesagt, ich bin übrigens heute da zum Testen und im Rahmen ihrer Großzügigkeit kann ich auch entscheiden, wie der Artikel verlaufen wird. Wo ich dann sage, wow, genau das, was ist das denn hier? Und das ist nicht erstungene Logik. Mhm. Ich erwähne mit Absicht den Namen nicht, weil ich sage, das ist einfach. Da stehe ich da und ich rufe bei Christian an und sage, hier ist gerade, was ist los? Und ich sage, schmeißen raus.
Auch eine gute Formulierung. Ja? Wir messen ihre Großzügigkeit.
Ja, so können ich beeinflussen, wie die Kritik sein wird. Und ich sage, hey, ich will doch nur sagen, es kann doch nicht sein, dass die Kulinarik, wenn 10 Leute am Tisch sitzen, dasselbe Essen essen, da haben wir eigentlich so 10 unterschiedliche Empfindungen. Unterschiedliche Meinung. Ich war mit Kollegen von mir, die von Essen und Trinken keine Ahnung haben, im Drei-Sterne-Laden und die haben gelacht. Die haben gesagt, was ist das für ein Quatsch? Mhm. Andere Leute sind, boah, ist das schön, ist das fein, dasselbe Essen. Und wie kann es sein, dass die Kulinarik ausschließlich und sehr dominant von 2 Führern bestimmt wird und die gesamte Kulinarik, die allgemeine Kulinarik, und ich versuche ja Kulinarik auch an den Markt zu bringen, also auch weiterzubilden, die Begeisterung zu schaffen, von 2 Magazinen bestimmt wird. Das eine ist der Stern. Mhm. Und das ist ja immer, die Leute fragen, wie viele Sterne hast du denn? 5? Und ich muss immer sagen, ja, gar keinen. Und weil die noch nicht mehr wissen, was ein Stern ist. Und beim Gourmet ist ja was Ähnliches, dass die Leute nicht wirklich wissen, wie entsteht eine Bewertung? Ist es ein geschlossenes Bewertungssystem? Ist es ein offenes? Gibt es nicht vielleicht eine Richtung vor?
Ich muss jetzt kurz was sagen. Das? Ja. Also, bitte. Ich verstehe absolut, dass man sich ärgert, wenn man mit solchen Testern zu tun hat, weil das ist genau entgegen unserer Einstellung. So geht man nicht mit seinem Job um und mit dieser Aufgabe. Das ist einmal extrem wichtig zu sagen, weil das ist einfach unseriös, sonst nichts. Ja. Wir nehmen prinzipiell keine Einladungen an, von niemandem. Weder mein Mann noch und ich, noch unsere Tester dürfen Einladungen annehmen, weil wir bekommen die Rechnungen von jedem Restaurantbesuch, weil wir als Redaktion auch verifizieren müssen, war der dort, wann war der dort und was hat er gegessen. Und das wird auch gegenkontrolliert mit den Texten. Das wissen unsere Tester, dass da ein ziemlich strenges Regime dahinter steckt und deswegen funktioniert das auch. Es ist mir auch klar, dass es eine gewisse, jetzt wirst du sagen, du bist nicht frustriert, das verstehe ich auch, nehme ich zur Kenntnis, aber grundsätzlich, wenn man eine nicht befriedigende Bewertung hat, dass eine gewisse Frustration, ich habe das nicht auf dich bezogen, grundsätzlich, ja. Schon ein bisschen auf ihn bezogen, aber
das ist ein
man muss auch, nein, es ist gar nicht dumm, ich verstehe das auch, weil wenn die Kritik nicht ausformuliert ist.
Was, ich hätte gewinnen können? Was soll das?
Lass mich wieder ausreden. Wenn die Kritik nicht ausformuliert ist, wenn es nicht drinnen steht, was schiefgelaufen ist oder das in irgendeiner Form argumentiert wird, warum die Bewertung so ist, wie sie ist, ist das natürlich ärgerlich. Das verstehe ich auch. Aber die Guides wie der Michelin und wir, der Gourmet, haben durchaus ihre Berechtigung, weil sehr viele Menschen in eure Lokale kommen, weil sie von uns empfohlen wird. Was notiert er sich jetzt?
Keine Ahnung, schwarze Liste, Martina steht da.
Nee, weiter.
Lokalverbot Hohenlohe. Nein, Monika Hohenlose.
Ja. Einreiseverbot Deutschland. Ja. Notiz an Scholz.
Mach weiter, ist ja spannend.
Man kann uns auch für sich nutzen und das machen viele. Ja. Viele verwenden ihre Bewertungen als Marketing-Tool. Fair enough, gut so. Verwenden es für ihre Promotion, ist auch total in Ordnung. Ja. Und viele Menschen orientieren sich nach unseren Führern, auch im Gegensatz zu solchen Internetplattformen.
Leider in Deutschland in der Vergangenheit auch, dass sich Leute nach euren Führern gerichtet haben.
Okay, Restaurantführern.
Ja, danke.
Auch, glaube ich, weil ein gewisses Learning stattgefunden hat, dass diese unreflektierten Internetplattformen, wie zum Beispiel ein TripAdvisor, ein gewisses Risiko in sich bergen, dass man dort nicht das bekommt, was da geschrieben steht. Ja? Also ich glaube, diese sorgsam recherchierten Bücher, wie wir sie machen, haben da schon eine andere Qualität. Und ich glaube, wenn man das annimmt, kann man das auch sehr gut für sich nutzen.
Was ihr gerade nicht annimmt, ist meine Kritik an euch.
Was ist das Kritik für uns? Es geht immer nur gegen Gummi oder Deutschland.
Ich übe gerade Kritik an Kritikern im Allgemeinen. Und das Einzige, was retour kommt, ja, scheinbar bist du befindlich. Ich spiele dasselbe Spiel. Ich sage, in meiner Wahrnehmung gehört ihr nicht, und jetzt verallgemeine ich auch mal, in meiner Wahrnehmung schafft ihr keine Innovation, seid ihr nicht kreativ, ihr entdeckt einen Scheißdreck, ihr fördert wenig. ihr, na, bin ich wirklich der Meinung, außer das, was euch gefällt. Und da, ihr habt eine Machtposition innerhalb der Kulinarik, im deutschsprachigen Raum zumindest, in Amerika spielt er gar keine Rolle. Da ist die New York Times mit ihrem Sternesystem, ne, spielt da eine Relevanz. So, und ich sage ja nur, kann man nicht über diese Form der Kritik nachdenken, damit wir wirklich ein relevantes und vielleicht auch ein miteinander verständliches System haben.
Aber
und das basiert nicht auf meiner negativen Erfahrung. Nochmal, mir ist das scheißegal. Wenn ich die Ambition hätte, in dieser Welt mitzuspielen, dann würde ich eine andere Stilistik kochen. Das ist das allererste, ich verstehe Kochen. Ich habe einen Laden mit 300 Gästen pro Abend. Und ich habe 25 Köche und ich habe eine Gastronomie ohne Hemmschwelle. Die entzieht sich einer Bewertung. Die entzieht sich dieser Spielwiese Hauben als auch ganz deutlich den Sternen. Sterne noch deutlicher, weil es ein bisschen enger ist. Hauben fangen ja mit einem Ticken früher an. Ich bin ein gutes Gasthaus, nicht mehr und nicht weniger. Deshalb, ich spiele da überhaupt keine Rolle. Ich habe nur angedeutet, schaut euch mal die Kritik an, was sollte ich als Gastronom oder als Koch mit einer Kritik anfangen, wie diese, die über mich geschrieben worden ist, kann ich nichts mit anfangen. Klingt für mich nach persönlichem Ding, ist mir egal, nochmal, ich spiele nicht mit. Ich übe Kritik und dann muss man sich das auch mal gefallen lassen, auch als Kritiker, dass Kritikübung einer gewissen Verantwortung bedarf. Und eben, wenn ich höre, dass da irgendjemand sich bewerben darf über die wichtigste Branche Österreichs als auch Deutschlands, nämlich Gastronomie, Tourismus, Hotellerie, um seinen Senf dazu abzugeben und glaubt, dass er, weil er schreibt, eine gewisse Objektivität hat. Nein. Ich habe Leute hier reinkommen sehen mit richtig beschissener Laune. Wir haben einen Tester in Deutschland, Frankfurt, der schreibt Scheiße, wenn du seinem Köter nicht zu fressen am Tisch machst. So, und das wissen die Leute nicht, die draußen die Kritiken lesen. Wir wissen das intern. Nur die Großen scheißen sich an, weil es ein Businessdruck ist. Wenn die abgewertet werden, irgendeine Clickbait-Geschichte, dann haben wir ein Business-Desaster. Ich bin nicht gegen Führer, also Restaurant, Gastronomieführer. Ich stelle sie nur in Frage, ob sie die einzige Signatur sind und ob man sich immer alles auch in der heutigen Zeit in dieser Form so nicht bieten, das klingt gerade wertend.
Gefallen lassen.
Nee, auch nicht, das ist auch wertend. Ob das die einzige darstellerische Möglichkeit ist oder müssen wir nicht ein bisschen umdenken? Müssen wir nicht die Art und Weise, sobald du Adjektive reingebracht hast, nach unserem Ermessen, finde ich das total relevant. Steht nach eurem Ermessen im Text, nach meinen Erfahrungen, deshalb bitte ich ja immer um das Verständnis, dass die letzten Texte, die ich gelesen habe, 10 Jahre alt sind, steht das da drin? Relativiert das? Holt das ab? Ist die Idee vielleicht eine ganz andere? Weil grundsätzlich ist, wenn ich mache Kitchen Impossible jetzt seit 7 Jahren und bin in sehr vielen gehobenen Restaurants gewesen mit sehr viel Wertung. Ich habe sehr viel gleiche Küche kennengelernt. Ich habe sehr wenig Handschriften gesehen. Ich habe sehr wenig Individualismus gesehen. Ich habe sehr viel Geschmackspairing gesehen, aber kein Flavor-Pairing. Und das ist das, was ich in Frage stelle und ob Kritiker...
Moment, Geschmackspairing und Flavor-Pairing.
Süß-sauer. Süß-sauer. Es ist überall süß-sauer. Harte Säure, harte Süße. Das ist einer der Grundgeschmäcker, den du in allen Restaurants findest. Deshalb denke ich ja, Mensch, ich habe so viel süß-sauer jetzt gegessen. Oh, lass mal salzig wieder machen. Lass mal Fett wieder zum Thema machen. Ich versuche Dinge. So, ich weiß, dass es ein kompliziertes Gericht ist. Ich weiß, dass es ein schwieriges, da kann zugehen. Aber es ist Absicht.
Aber wie wäre das denn jetzt, wenn jetzt dein...
Entschuldigung, dass ich einmal da so gegen angehe. Aber weil diese ewige Reduktion auf, weil ich schlechte Erfahrungen habe, nervt mich, weil das ist ein Totschlagargument, damit nimmt man mich nicht
Aber ernst. Wenn jetzt dein guter Freund Tim Raue neben dir säße, Tim.
Ja.
Der ja...
Was sie dumm. Ich wollte nicht so einen Monolog
für euch beide. Wenn jetzt dein guter Freund Tim Raue hier säße, mit, also hochdekoriert, 2 Sterne, gehört zu den 50 Best Chefs auf der Welt, glaub, 33. Der wäre jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, nicht grundsätzlich, aber an entscheidenden Stellen dir gegenüber anderer Meinung, weil er ja auch davon lebt. Er ist im System.
Weil er von der Hand gefüttert wird.
Die Sternefresser der Welt kommen zu ihm und zahlen ihm salopp gesagt die Miete.
Ja.
So.
Das habe ich ja gemeint. Man kann uns auch für sich nutzen.
Genau. Und trotz alledem respektierst und akzeptierst du ihn ja für das, was er ist und wie er ist.
Ich respektiere auch nochmal.
Ja, ja. Ich will nicht darauf hinaus, dass du Martina oder das, was sie tust, nicht respektierst. Überhaupt nicht. Aber du bist ja trotz alledem in einer, wie ich finde, heraushörbar anderen Meinungswelt unterwegs, was dieses Kritiken in Restaurants angeht. Müsstest aber ja wissen, dass jemand wie Tim, den du grundsätzlich respektierst, der ist ja nicht blöd, dass er das macht. Oder würdest du sagen, jetzt salopp gesagt, der will halt seine Rechnung bezahlen, kann gut kochen und nimmt das kommerzielle System an.
Es geht nicht so sehr um mich. Ich wollte eben an der Stelle nur meine Position klar machen und bitte nimm mich an der Stelle ernst, dass da mehr dahinter ist als eine persönliche Betroffenheit, weil ich habe keine. So, jetzt nochmal das. Jetzt kommen wir mal zu unserem Gast.
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. So viel, ja. Ich meine, wir haben jetzt gehört, wir sind nicht kreativ, nicht innovativ und fördern nicht die Jungen. Stimmt alles nicht, aber ist egal, ja. Es ist draußen, es ist am Tisch, ist auch in Ordnung. Wir machen all das, ja. Wir sind natürlich innovativ und wir fördern die Jungen und wir machen eigentlich, glaube ich, schon, wir unterstützen die Gastronomie schon in ihrer Arbeit. Aber zur Kenntnis genommen, ich weiß nur nicht, was du genau meinst, und das wäre für mich wirklich interessant, wenn du einfach sagst, wäre es nicht an der Zeit, die Restaurantkritik neu zu definieren? Was meinst du damit?
Fachleute ranzulassen.
Ah, gar keine blöde Idee.
Ein Führerschein zu machen. Aber es kann doch nicht sein, dass irgendjemand dreimal essen geht und
ich
das
glaube,
Einzige...
Ich glaube, das habe ich ein bisschen falsch erklärt vorhin.
Das hat mich ja so wütend gemacht, wo ich sage, bitte an den Koch nicht, aber jemand, der dreimal irgendwie lustig ist, der vorher bei H&M Klamotten verkauft hat, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Der verkauft natürlich immer noch Klamotten, weil wir haben keine hauptberuflichen Tester. Ja. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, dass er drei, viermal für uns essen geht und uns Tests abliefert. Es gibt einen ganz genau ausformulierten Kriterienkatalog und unsere Tester werden geschult. Es gibt auch wirkliche Schulungen.
Vor. Also Entschuldigung.
Ja, ich weiß, es tut mir leid, aber ich wurde ein bisschen unterbrochen.
Also kam ihm so nicht rüber.
Wir machen verschiedenste Schulungen. Wir machen Schulungen zum Thema Fleisch, wo wir, und ich kann ja keinen Koch ranlassen zu den Testern, weil sonst wissen die ja, wer die Tester sind.
Nee, aber wie wird
das? Das mache ich dann. Mhm. Da gibt es verschiedene Fleischstücke, verschiedene Garzustände. Also es geht auch wirklich um die Basis. Mhm. Wir machen Schulungen, wir haben gemacht, also von Wine-Tastings sowieso, aber zum Beispiel machen wir Butterverkostungen, einfach von vorn bis hinten, welche Butter vervielfalten es gibt. Es gibt Schulungen zum Thema Soßen, es gibt zu jedem unterschiedlichsten Themen Schulungen für unsere Tester.
Geschmack?
Na sicher.
Ja, wie läuft
ja, aber
das
da ab? Geht's ja darum.
Ein geschmackneutraler Geschmack, weil das ist ja dann das Bewertungs...
Wir verkosten gemeinsam und diskutieren den Geschmack des Verkosteten. Neutraler Geschmack, was meinst du damit? Soll ich jetzt meinen Tester erklären, was ist ein neutraler Geschmack?
Wie man Geschmack wirklich wahrnimmt, wie man ihn formuliert, wie man ihn auch berücksichtigt.
Genau darum geht es in den Schulungen.
Deshalb, weil ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe 25 Köche und bis ich den Geschmack vermittelt habe, vergehen 2 Jahre.
Aber wie läuft das bei dir ab? Du gibst denen was zu kosten und sagst, was schmeckst du?
Richtig.
Ja, genau so läuft es bei uns.
Und dann sage ich, was würdest du machen? Und dann gucke ich an, wo sie sind in ihrem Wissen. Und dann versuche ich hochindividuell, die Schwächen meiner Köche auszugleichen und die Stärken zu fördern. Weil die Schwächen haben wir alle. Wenn ich behaupten würde, ich habe zum Beispiel eine ganz klare subjektive Haltung zu bestimmten Essen. Eine ganz klare Haltung, die ist negativ. Deshalb würde ich nie über diese von mir sehr stark bewusst empfundene negative Haltung öffentlich formulieren. Würde ich nie machen. Ist einfach so, gehört sich nicht, ist meine Vorbelastung. Das ist, wenn man merkt, bei meinen Köchen versuche ich halt diesen Geschmack beizubringen, ein Verständnis, ein Wissenstransfer zu betreiben. Das ist so kompliziert.
Ja,
mit jemandem, mit dem ich täglich am Herd stehe, wenn ich zwar dasselbe Gericht in einer Gleichheit zu halten, also dass jemand, der das sogar kocht, sogar herstellt, immer und immer wieder den gleichen Geschmack wahrnimmt, ob er gerade gestresst ist, ob er einen Abend vorher was getrunken hat, ob er vielleicht gerade einen Scheißanruf von seiner Frau bekommen hat, Kaffee getrunken hat, Rauch, all diese ganzen Dinge, das sind so viele Faktoren, die auf Geschmack eine Rolle spielen. Und ich versuche denen beizubringen, dass die bestimmte Parameter ausgrenzen müssen, weil erst dann funktioniert Geschmack. Bei Kitchen zum Beispiel bei mir, ich könnte dich jetzt fragen, welcher Käse da drin ist. Könntest du es mir beantworten?
Naja, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet.
Ich stehe noch vor dir. Also darum geht's. Ja, jetzt ist ein Test.
Jetzt ist ein Test.
Erinnerst du dich?
Eben wollte ich nicht testen, aber jetzt ist ein Test, weil wir reden gerade über Geschmack.
Erinnerst du dich, als Martina bei Kitchen mit in der Jury saß, jetzt wo du sie siehst und vor dir
ist? Ja, ja. Also, ja, aber Bock sympathisch, ne? Also nochmal, wir führen eine Diskussion, die eigentlich zwischen uns gar nicht angemessen ist, weil wir ja schon sehr vom Gleichen reden.
Wir führen noch eine Diskussion, oder? Also wir sind,
Total fein.
Gut.
Nein, ich verteidige meine Branche, sie verteidigt ihre Branche und wir versuchen gerade den gemeinsamen Nenner daraus zu finden. Darum geht
es. Kommt das für dich auch so rüber, Martina?
Ja.
Wir wollen, dass unsere Gäste sich hier wohlfühlen.
Ich bin total glücklich. Ich habe 2 Glas Champagner schon getrunken, kannst mir alles sagen. Ist ein bisschen schwierig, weil da Aal so intensiv ist, da den Käse rauszuschmecken.
Ja. Deshalb ist ja das Interessante, so bringe ich zum Beispiel meinen Köchen gerade Geschmackbrei. Versuche ich ganz oft, weil bei Kitchen habe ich keine Speisekarte, kein Ambiente, nicht den Originalkoch, kein Vorwissen. Ich habe nur den blanken Teller.
Vor allem beim Bruckfleisch habe ich mir gedacht.
Wäre Tim nicht der perfekte Tester eigentlich? Testesser? Also jetzt mal ohne Witz, weil also ich glaube, das kann man, ich werde jetzt wieder Nachrichten bekommen, dass ich schleimen würde bei Tim, aber ich glaube, wenn man eins sagen kann, Tim ist ein herausragender Analyst von Speisen.
Mhm. Und ich habe keine Eitelkeit.
Wollte ich gerade sagen, relativ uneitel in der Art und Weise, das heranzunehmen und auch zuzugeben. Und das ist ja eigentlich im Prinzip, nimmt er ein Essen, während er es zu sich nimmt, auseinander und kann alles rausschmecken und auch überschmecken oder unterschmecken. Das ist doch im Prinzip das Beste. Vielleicht wird das ja doch noch eine Liebe zu den Führern.
Nein, weil es gibt ja auch, ich habe ja auch die Haltung bei Kitchen. Ich habe neulich ein Gericht kochen müssen und ich wollte das scheiße finden. Wirklich, aus voller Überzeugung.
Was war's?
Ich weiß, darf ich das schon sagen? Ich sag mal so ein Berliner Gericht. Mhm. So. Und ich wollte dieses Gericht richtig beschissen finden. Und weil die ganze Anrichte, das ganze des Storytellings ging mir auf den Sack. Das bewegte sich in einer bestimmten Richtung. Und dann habe ich dieses Gericht gegessen und musste sagen, wow, das Gericht hat mich verzaubert. Also, und das war so geil und das hat mich so beeindruckt und ich habe mich aus tiefstem Herzen bei mir entschuldigt. Also so einfach so, wie engstirnig ich mir selber manchmal im Wege stehe, schöne Dinge noch zu entdecken. Beim Koch entschuldigt, bei den Leuten entschuldigt, bei den Kameraleuten entschuldigt. Ich dachte, tut mir echt leid, weil das Ding ist wow. Nur das Essen hat mich überzeugt. Wusste den Laden nicht, wusste den Koch nicht, wusste nicht, was es ist und dachte einfach nur, toll. Habe ich 2-3 Mal erlebt, habe aber auch schon 2-3 Mal das Gegenteil erlebt, wo ich denke jetzt, oh, das habe ich nicht geschmeckt. Und nur weil das sich gerade ändert, das Umfeld, schmecke ich das immer noch nicht. Und nur weil das kompliziert wird oder so, schmecke ich das nicht.
Ja, es war sehr schwierig, nur vom Schmecken raus. Also zum Beispiel Bruckfleisch, ja. Das wird dir im Blut gekocht. Ja. Hast du das rausgefunden?
Ja,
das,
ja war drin.
Wahnsinnig schwer.
Woran? Weil es nach Eisen schmeckt?
Oder? Nee, eigentlich, das auch, ich schmeck's nicht, du schmeckst es nicht, ob der Menge, wenn du es denkst, wenn du das erstmal blutgeschmacklich auf die Zunge denkst, dann schmeckst du es. Vorher nicht. Farbe. Hat immer eine bestimmte Farbe. Es hat immer so ein.
Es ist nicht knallrot, braun, es ist so braunrot.
Es sei denn, was ist das für ein Tier?
Na, das ist alles vom Schwein.
Alles vom Schwein. Es sei denn, es war ein adeliges Schwein, dann ist Blut. Ist blau.
Genau. Also Käse rausgefunden?
Schwer. Ich würde jetzt auf Gruyère tippen. Es ist kein Parmesan, glaube ich. Es ist irgendwas anderes. Aber der Aal ist so stark, dass man den Käse kaum rausschmeckt. Was war's?
Ohne den Einsatz hätte ich es noch genommen. Pecorino.
Ah, Pecorino, ja.
Pecorino ist wahnsinnig schwer. Käsesoßen. Käse raus, ja. Wahnsinnig schwer. Deshalb denke ich ja manchmal bei diesen Jury-Sitzungen, wenn da so dieses, ja, also das haben wir jetzt nicht geschmeckt, weil man das Gericht kennt, man kennt die Inhaltsstoffe und du weißt sozusagen die Lücke zu suchen. Mhm. Die Lücke, also du hast deine eigenen Geschmacksparameter. Wir haben ja bei der Kitchen zwischen 2 Punkten und 9 Punkten bei demselben Gericht alles dabei.
Ja, weil man da der Fairness halber, finde ich, ja sagen muss, ich glaube, das ist ja genau das, was dir zu Pass kommt, was Kritiken angeht, dort bewerten sie ja zwar das, also ausgehend von dem, was sie kennen und lieben, aber sie bewerten ja auch tatsächlich die Art und Weise, wie es schmeckt. Also selbst wenn es auf eine andere Art und Weise gut schmeckt, nehmen sie es ja an und sagen, ey, wir wissen ja eh, es hat jemand anders gekocht.
Ja, andere Frage, warum muss man negativ Kritik äußern, wenn man nur Positives kommunizieren möchte? Warum sagt man denn einfach, ja, ihr nicht? Ist ein Vorschlag als Beispiel, ne? Wenn du sagst, Mensch, wir würden zu
also
viel
grundsätzlich, vom Prinzip her, suchen wir nicht das Haar in der Suppe. Weiß ich noch. Ja? Das ist wirklich etwas, was uns ganz wichtig ist. Wir möchten, weil unsere Leser haben ja auch viel mehr davon, wenn wir den Restaurants empfehlen. Ja? Und wenn ein Restaurant wirklich nicht für uns funktioniert, dann lassen wir es aus dem Guide weg, bevor wir es verreisen. Ja. Es hat niemand was davon.
Google nochmal die Kritik über Hensler.
Bitte.
Bitte, habe ich ja gesagt. Ja. Aber warum, weil, dass man sagt, okay, ich kaufe den, weil alles, was da steht, sind Positivempfehlungen.
Ja.
So, dass man wirklich sagt, und dann seid ihr nämlich mein Führer, weil ich will ja keine Negativerfahrung haben.
Du musst dir auch vorstellen, wir machen sie ja für den Leser. Was hat der Leser davon, wenn er ein Buch hat, wo drinnen steht, da darfst du nicht hingehen? Das ist schrecklich.
Naja, ich sag mal so, das ist generell ein Bereich der professionellen Kritik, dass man sich das häufiger mal fragen sollte. Warum muss ich eine Platte eines Künstlers verreißen, wenn ich damit eigentlich gar nichts zu tun habe? Warum lasse ich nicht lieber denjenigen drüber schreiben, der Schönes darüber zu sagen hat?
Es hat natürlich schon seine Berechtigung, wenn ich jetzt ein sehr hoch dotiertes Restaurant habe, ja, über das alle sprechen, okay, und das hat nicht funktioniert, dann habe ich schon auch die Verpflichtung, irgendwie zu schreiben, was ist dort schiefgelaufen. Ich muss aber auch wirklich dazu sagen, dass wir diese Restaurants nicht nur einmal testen. Da hängt zu viel davon ab.
Ja. Ich habe mich viel mit Tim über generell ja, Wertung unterhalten, habe immer den Sinn und Unsinn dahinter. Und Tim wollte mal eine Zeit lang wollte mal einen dritten Stern haben.
Mhm.
Und war immer irritiert, warum er den dritten nicht bekommt. Und da wird zum Beispiel sehr dezidiert Kritik, also die Gerichte werden sehr stark analysiert.
Mhm.
Die können sich wohl miteinander austauschen nach der Bewertung.
Mhm.
Das hat keinen Einfluss auf die getätigte Wertung. Und da haben sie die Gerichte auseinandergenommen und haben ihm eben auch, haben mir halt gesagt, dass da 2-3 Gerichte dabei waren, volles Level, aber 2 Gerichte, die es halt nicht erreicht haben, die es nicht haben. Und da haben sie Kritik geübt. Und da sagt er eben auch, am Ende des Tages habe ich die Kritik verstanden. So, habe ich mich dann aber dagegen entschieden, den dritten Stern kochen zu wollen. Also weil eben das ist, okay, die Kritik innerhalb derer Parameter ist richtig, möchte ich aber nicht, weil das ist meine Handschrift. Zu viel Schärfe.
Mhm.
Rau ist bekannt für zu viel Schärfe. Zu harte Säure. Ja, aber das bin ich.
Mhm.
Und das meine ich. Und das, was sie gesagt haben, hatte totale Berechtigung.
Mhm.
Aber sie haben ihn halt nicht sozusagen abgewertet, weil er was nicht getan hat, was sie für richtig halten, sondern sie lassen den Raum da. Und darum geht es einfach so ein bisschen Offenheit. Also das Verständnis, dass eben nicht die einzigen. Also nicht nur, wie viele Restaurants in Österreich könnt ihr nicht testen?
Also heuer waren es leider viele, weil wir erst im Mai geöffnet haben, die Gastronomie, und viele Betriebe, die klassisch so im Westen, Skibetriebe und so weiter, die haben gar nicht aufgesperrt über den Sommer, sondern wollten erst im November aufsperren, dann kam der nächste Lockdown. Also die Gastronomie in Österreich ist auch in einer sehr schwierigen Situation, vor allem jetzt ist noch immer Lockdown. Ja, ich bin entflohen, indem ich heute zu euch gekommen bin. Herrlich, immer wieder offene Geschäfte und offene Restaurants zu sehen. Ja.
Nächste Woche macht ihr wieder auf, ne?
Ja, also ab Montag sind wir wieder offen. Ja. Die Gastronomie in Wien öffnet erst am 20., in anderen Bundesländern schon früher. Und das ist wirklich schwierig. Also gerade für die Wiener am 20. Dezember sind sehr viele Wiener weg. Touristen sind im Moment keine da, wegen Lockdown. Also ich weiß gar nicht, wer da alle aufsperrt.
Wenn du heute Abend essen gehst, wo gehst du hin? Oder nach welchen Kriterien erstmal gehst du? Heute Abend bist du ja privat.
Ich gehe ins Nikkei hinein.
Ja.
Weil ich sehr gern japanisch-peruanische Fusion habe.
Beste Wahl.
Ist gut?
Ich finde, hervorragende Wahl.
Ich esse das gerne am Abend. So, ja. Das finde ich herrlich. Das unterhält mich auch sehr. Und nach welchen Kriterien? Also ich glaube, ganz ausblenden kann ich es nie. Ja, also einfach nur in mich hinein essen, ohne das wahrzunehmen, was ich essen kann, ich nicht. Mache ich nicht einmal bei den Sachen, die ich selbst koche. Ich glaube, es kann sein, dass ich was drüber schreibe für unsere Online-Seite, weil ich finde es auch immer spannend für unsere Leser, einfach so Restaurant-Tipps aus den Nachbarländern serviert zu bekommen. Mal schauen, wie es ist.
Gibt es oder andersrum, bist du mit Kritiken anderer Kollegen nicht einverstanden in der Art und Weise oder in den Bewertungskriterien, dass die vielleicht anders angesetzt werden und wo du sagst, auch da bin ich, also teile ich nicht?
Ja, aber ich nehme das völlig unemotional wahr. Natürlich, weil ich stehe hinter unserer Kritik. Unsere Kritiken sind wirklich, das ist so wohl überlegt. Wir sitzen eine Woche lang eingesperrt, 4 Personen, die wirklich jede einzelne Bewertung noch einmal durchdiskutieren und einfach wirklich schauen, dass der rote Faden durch den Git stimmt. Also es ist eine wirklich intensive Arbeit und ich stehe hinter jeder Kritik. Und wenn andere finden, das ist anders bewertet, wir haben in Österreich ja auch den Falstaff oder eben in den Main Cities von Michelin sind auch die städtischen Gebiete, ich glaube Wien und Salzburg mittlerweile nochmal, enthalten. Ich nehme das mit großer Gelassenheit entgegen, wenn da anders bewertet wird.
Wurde ja damals viel diskutiert, glaube ich, als der Juan Amador seinen dritten Stern bekommen hat. Und, hilf mir schnell, 2 Sterne, Wien.
Silvio Nicol?
Nee, Steyrek, danke. und Steirereck nicht. Da gab es eine große Diskussion, ob das überhaupt gerechtfertigt ist. Wie siehst du das?
Ich sehe das so, dass der Michelin, ich glaube, diese stark österreich-regionalisierte Küche nicht so gut nachvollziehen kann. Ich war mit Kollegen aus Belgien im Steirereck. Die haben das auch nicht so ganz verstanden, weil diese Küche extrem Österreich bezogen ist, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, ganz stark gemüseorientiert und nicht so international orientiert und nicht so international leicht verkaufbar wie ein Juan Amador oder auch ein Silvia Nicole, die einfach wirklich Fine Dining auf höchstem Niveau machen. Das macht Heinz Reitbau im Steirereck auch, aber eben auf eine andere Art, die nicht so leicht transportierbar ist. Aber
würde man ja sagen, dass das Noma auch keinen dritten Stern hat. Also wenn das nur
ja, aber ich wollte gerade sagen, ich finde das großartig, was er macht, weil was wir von Gourmet immer suchen, ist Individualität. Ja, und diese Küche vom Heinz Reitbauer ist nicht so leicht nachzubauen. Und ich glaube, ich würde mir zutrauen, wenn ich seine Gerichte blind verkoste, dass ich es erkennen würde, weil er so eine spezielle Handschrift hat. Und ich finde, das ist wirklich erstrebenswert. Nicht eine austauschbare Küche. Wir nehmen immer wieder Trends wahr, die sich durchziehen. Das ist so eigenartig, aber
Unter welchem System würde man sowas wie Reitbauer und Horn unter einem Level kriegen?
Ich glaube, sie sind auf einem ziemlich ähnlichen Level, nur haben sie völlig unterschiedliche Küchen und das ist ja das Schöne dran. Ich möchte nicht im Steirereck dasselbe zu essen bekommen wie bei Juan Amador. Möchte ich ja nicht.
Ja, aber das geht ja darum, dass also der zweite Stern, ich bin der Meinung, dass Reitbauer einen dritten Stern haben muss. Und zwar verpflichten, alleine für die Vorbildfunktion, nicht von der Ausgabe des Magazins, sondern einfach für das, was er ist in Österreich, nämlich ein absolut innovativer, bahnbrechender, zu einem gewissen Zeitpunkt auch wahnsinnig moderner ein Koch, der einfach sehr viele in praktisch als wie so ein Zugvogel.
Deswegen haben wir ihm auch den Koch des Jahrzehnts verliehen.
Absolut zu Recht. Ja. Ich finde auch, dass der dritte Stern von Juan Amador wohl angemessen ist, weil selten so gute Produktqualitäten in so einer Perfektion mit so viel Zurückhaltung eines Koches gegessen und trotzdem dabei eine Präsenz im Geschmack. Also schon fast schlicht auf eine Art und Weise. Also richtig, richtig.
Totale Power. Aber der hat 4 Hauben und keine 5 bei euch, ne?
Ja. Vorne
aber
doch.
Warum?
18,5 Punkte, er kratzt eh in der 5. Haube, also.
Aber es sind keine 5.
Warum nicht? Also was wäre jetzt nur mal
ich glaube, das können wir jetzt, also das möchte ich jetzt ja auch nicht wirklich jedes einzelne Gericht, da müsste ich den Guide vor mir haben, das kann ich jetzt auch
aber
gar nicht.
Aber hat er ein schwaches Gericht?
Ich kann dir das jetzt wirklich nicht beantworten.
Weil du es gerade nicht abrufen kannst.
Oder? Ja, ich kann das jetzt nicht abrufen, genau punktuell.
Warum wolltest du die Kritik von Steffen, ich habe die hier.
Ja, nochmal. Müsst
ihr sie hören?
Ja, nur damit ihr versteht, dass es nicht um mich geht.
Also erst einmal nennt ihn der Restaurantführer Gourmillon den Mario Barter TV-Köche.
Ja, vielleicht schon mal geiles Niveau.
Das kulinarische Angebot in seinem Restaurant Hänsel und Hänsel. Ist eigentlich gemein, dass wir es hier vorlesen, oder?
Nein, Steffen und ich sind ja, also nochmal, wir sind ja aus derselben Suppe. Das heißt,
aber sollen wir das hochkochen wieder? Das ist eigentlich eine uralte Kritik, oder?
Mir egal.
Das kulinarische Angebot in seinem Restaurant Hänsel und Hänsel, basiere auf eingehamburgerten Sushi, allein das Wort eingehamburgerten, Sushi, Nigiri und Sashimi-Spezialitäten, die in Anführungszeichen wenigen Hauptgerichte à la Tuna Steak und Loup de Mer sind seit Jahren nahezu gleich, schreibt der Restaurantführer in seiner Ausgabe. Auch für ein wenig Medienkritik sind sich die Testesser nicht zu schade, was eigentlich unsouverän ist.
Absolut.
Er ist der Fernsehkoch, der sich in seiner Show Topfgeldjäger weidlich über seine Kandidaten lustig macht und auch sonst mit proletarischer Sprache und sexistischen Sprüchen immer wieder Beifall auf offener Bühne einheimst. Also und weiter, selbst wenn er nur noch peinlich ist und unter seinen Achseln schnuppert, das ist aber lustig. Das ist auch lustig, das Salz hier. Ja. Wenn Sie das abscharen, können Sie damit Suppe salzen.
Ja.
Ist nicht so undelikat, dass sein Publikum es nicht verzeiht. Das ist ehrlicherweise
Gourmet.
Unsouverän.
Das ist der Gourmet.
Deutschland.
Ja.
Es ist 2013. Ich glaube, man muss mit der Vergangenheit abschließen. Es ist ein völlig anderes
völlig
Team
recht,
dahinter.
Ja.
Es ist auch das ganze Testing meines Wissens ausgewechselt worden.
Wenn du es 2013 liest, ist natürlich schon kacke.
Nochmal,
wenn
ich dir 2013 die Nase gebrochen hätte und wir sehen uns seitdem nicht mehr, dann würdest du mir das auch immer noch krumm nehmen.
Auch gut.
Also das ist nur, weil das so...
Aber es wäre Stefan Hänsels Nase gewesen.
Ja, aber das ist dasselbe Jahr, wie über uns beide geschrieben worden
ist. Ich weiß, aber es ist ein bisschen schwierig für mich, über die deutschen Kollegen zu reden. Ich
sag
kann
einfach,
das nicht.
Dass sie dumm sind.
Nein, das kann ich
kann
nicht.
Kann man nicht.
Nein.
Die Mach Kollegen nicht. 2013 des Grumios waren einfach ficke blöd und waren inkompetente Vollidioten. Bei dieser Form einer Kritik schreiben. Ja, die haben dem Kritikersystem, dem Gomio Deutschland, so sehr geschadet. Sie haben das Ding zur absoluten Nichtigkeit gebracht. Und gäbe es den Gomio Österreich nicht, vielleicht auch Frankreich, würde es keine Sau mehr interessieren.
Also ich finde das auch äußerst unreflektiert und unprofessionell. Dankeschön. So eine Kritik, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mir freut sich doch gar nicht hören.
Und die Kollegen heute arbeiten sicher anders.
Will ich nicht so sagen. Ich war auf einer Veranstaltung, da habe ich den Eckart-Witzigmann-Preis bekommen, was ja kein ganz unwichtiger Preis ist in unserer Branche, den haben Eckart, den Eckart. Ja. Für meinen Einsatz damals in der Krise und auch für meine Verbalerotik innerhalb der Kochkommunikation. Sprich, dass ich Leute wirklich zum Kochen motiviert habe. Und Eckart, das kam aus vollem Herzen. Der jetzige Gourmet-Redakteur
Christoph Wirz.
Ja, hielt eine Rede und da ging es darum und also meine lieben Kollegen, sehr verehrte Fernsehköche, Punch, ganz klar Punch. Und dann hat er sich verrissen, weil er sagte, da ging es um der Preis, der hier verliehen wird, ist eben so für beeindruckende Leistungen. Ich weiß nicht mehr, wie er es genau formulierte, und dann sagte, nicht wie die von Frank Rosin und Johann Lava, sondern so wie die von echten Köchen. Und da habe ich gedacht, wow, was ist hier gerade los? Frank Rosin 2 Sterne, Johann Lava, will man ernsthaft Johann Lava seine Leistung absprechen für das, was tut? Billiger Shit. Und ich finde, wenn provoziert wird, darf man sich nicht wundern, wenn da auch mal was zurückkommt.
Ja,
und es tut mir gerade so leid, dass toll eingeladen, toller Gast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig und ich freue mich auch über diese hitzige und sehr emotionale Diskussion. Das macht doch auch unseren Beruf so aus oder unsere Berufung, kann man schon fast sagen, dass eben dieser, dass wir eben den
und wir hätten viele Gäste hier gehabt, die ein bisschen eingebrochen werden. Also ich muss echt mal sagen,
Toll,
steht hier echt ihre Frau. Also wirklich, und ich sehe auch, die Regie ist heute höchst amüsiert von dieser Folge.
Aber ich genieße das auch, weil das eben kein, es geht nicht um Recht. Ja. Es geht nicht um richtig, es geht nicht um falsch. Es geht einfach nur, um auch die andere Seite mal zu sehen.
Sicher.
Und bestimmte Dinge irritieren mich. Warum dürfen keine Köche Tester sein? Klar formuliert, weil sie zu nett sind. Da frage ich nur, warum ist nett scheiße?
Vielleicht,
apropos scheiße, ich muss einmal pipi.
Irgendeiner wurde doch bei euch gerade Aufsteiger oder...
Ich hoffe nicht Lukas.
Nee.
Damit den haben wir letztes Jahr ausgezeichnet.
Ah, dann habt ihr schon?
Okay, dann ist Lukas ist spitze.
Okay, dann was? Der war so ein bisschen aufmüpfig, ne? Im Finale.
Nein, Lukas ist wirklich so, das ist ganz faszinierend.
Wie heißt der?
Lukas Mraz.
M-R-A-Z.
Lukas Mraz war...
Ja, den war ich nicht.
Genau, war Koch in der Cordoba in Berlin. Ich bin durch Tim Rau auf ihn aufmerksam gemacht worden, dass man da echt ganz geil essen kann. Und es war Jekyll and Hyde. Also das war brillant bis so, oh Gott, also bis so Berghain. Ne? Also war alles auf dem Teller. Dann kam er an den Tisch, wir haben uns sofort ineinander, ich sag mal, verliebt. Wir hatten sofort Chemie miteinander. Er war wirklich ein ungepflegter, schlampelter, verschwitzt. Also er hat gearbeitet, er war so ein Typ, der dampft. Und ich habe mich aber in sein Essen so sehr verliebt, dass ich irgendwann mal zu ihm gemerkt habe, wenn du dich mal räumlich verändern möchtest, komm zu mir, ich baue dir einen Laden, weil der Typ irre ist. Das hättest du auch gemacht? Sofort. Der hatte was ganz Rohes in sich, was ganz Bezauberndes, was ganz Geniales, allerdings auch teilweise was ganz Desaströses. Und ich mochte endlich mal wieder einer mit Ecken und Kanten und einem Mut, der auch manchmal dich einfach nur Kopfschütteln und sitzen lässt und sagt, ist Quatsch.
Na, der ist 30.
Das ist albern. Ja, aber das ist so geil. Und der ist jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, ne? 3 Jahren?
Also ich kenne ihn aus der Cordoba in Berlin. Da hat er gekocht. Dann kam er nach Hause und hat mit seinem Vater und seinem Bruder das Familienrestaurant übernommen. Das Mraz und Sohn heißt das. Ja. In einer absoluten Ungegend in Wien, im 20. Bezirk. Ja. Du denkst dir, das kann nicht sein, dass dort ein Fine Dining stattfindet. Und das passt so wahnsinnig gut zu dieser Familie. Ja. Es ist einfach so stimmig.
Sehr künstlerisch. Vater auch sehr künstlerisch. Also
der Vater war unser Koch des Jahres vor, glaube ich, 3 Jahren. Ja. Da haben wir dort eine Veranstaltung gehabt und das haben sie auch so wahnsinnig cool organisiert, so wie sie halt sind.
Ja.
Dieses Essen, es war relativ klein, glaube ich, 50 Personen, weil mehr haben im Restaurant nicht Platz. Dann haben sie oberhalb eine Wohnung gemietet, die war völlig leer, nur Kunst drin, einen DJ engagiert und es gab eine Bar und da haben wir dann gefeiert. Es war richtig lässig.
Sowas könnte Stroh auch einfallen.
Ja, da wäre jetzt nur meine Frage.
Ja.
Ohne die Vorgeschichte von Lukas.
Ja.
also sprich dem Vater, der ja den väterlichen Betrieb übernommen hat, der bereits mit 2 Sternen gewertet war.
Ja.
Mit der Historie. Hättet ihr die Schönheit erkannt? Also
wir haben vom Lukas?
Ja?
Ja,
oder
absolut.
Ist es ein bisschen schon die Vorarbeit?
Nein,
das ist das Einzige, was ich ihm vorwerfe. Er hat sich nicht getraut, sich auf eigene Beine zu stellen und diesen eigenen Weg zu gehen.
Das muss man ihm nicht
vorwerfen,
weil er dort in diesem Betrieb eine dermaßen große Bereicherung ist.
Ja.
Also der Markus Bratz, sein Vater, ist ein Superstar.
Ja.
Aber der Lukas hat einen völlig neuen Drive hineingebracht. Das ist, es ist so unterhaltsam, dort zu essen.
Ja.
Jeder Gang macht so Spaß und du bist schon gespannt auf den nächsten. Es funktionieren nicht
aber
alle,
was
aber sie machen
mit unterhaltsam?
Immer
Spaß. Was passiert da?
Nein,
weil
wir
das völlig
drauf.
Verrückte Ideen sind. Völlig verrückte Ideen und da bestreicht er einen Fisch mit einer Currypaste und das kommt dann genauso, schaut absurd aus, schmeckt aber witzig gut.
Mhm.
Aber in einem Fine-Dining-Restaurant erwartest du das nicht, aber es ist geschmacklich so überraschend und
aber
so gut.
Aber es ist ein Fine-Dining-Restaurant.
Ja,
das
ist
heißt,
es, absolut.
In der Klammer. Und deshalb frage ich mich, würde man dasselbe entdecken, wenn es in einem Wirtshaus ist, wo keine Story reinpasst, also das
fragt
sich,
wo man es
nicht erwartet. Bei Lukas habe ich es auch gespürt.
Nein, der ist kulinarisch so auffällig, den erkennt man in jedem Wirtshaus. Seine Mutter hatte ein Wirtshaus, da hat er jetzt im Lockdown so, glaube ich, Takeout gekocht und so. Nein, den erkennst du sofort, natürlich.
Weil wir haben an einem Gericht von Lukas Marz neulich verbal sehr lange abgearbeitet im Kollegenkreis.
Mhm.
Da haben sich viele Kollegen wahnsinnig drüber aufgeregt. Dass ihm gerade alles verziehen wird, egal was er macht, alle so, oh ja, geil. Und man eigentlich dem Originalprodukt, was vielleicht in einer Qualität, und das gibt es auch, besser, geschmackvoller, authentischer serviert wird, keine Wahrnehmung hat. Pizza.
Pizza vom Luke. Wie war die?
Ich habe sie nicht gegessen.
Also,
die Kollegen haben sich wahnsinnig drüber aufgeregt.
Dass er Pizza macht.
Dass er Pizza in einem Gang macht, in einem 2-Sterne-Restaurant, wo sie sagen, naja, wo ist jetzt der große Deal?
Was war das für eine Pizza?
Ich weiß nicht. Nochmal, es ging nur um die, kann man eine Pizza, aber es war eine klassische, da war nichts irgendwie Herausragendes dran. Vermeintlich, ne?
Mhm.
Und ich bin der Meinung, ja. Ich finde, das darf er, weil das zeigt auch eben die Weiterentwicklung der Kritiker, der Führer an, dass eben nicht mehr das Edelprodukt, dass man die Grenzen geöffnet hat, dass man sagt, wir können Schönheit erkennen. Und es gehört auch die Fähigkeit dazu, eine Handschrift zu bewerten, also eine Eckigkeit. Weil das ist bei Lukas definitiv der Fall. Da ist nicht jedes Gericht ist so dezidiert ausgearbeitet, dass jedes Gericht 2 Sterne ist. Aber es hat immer eine Geschichte und es hat immer eine Ecke. Und diese Ecke bringt sich zum Nachdenken. Und das ist ähnlich wie Kunst. Ich finde, Kunst darf diskutierbar sein. Sie kann ist nie schlecht oder nie gut. Sie muss diskutierbar sein. Und das habe ich in der Vergangenheit oft vermisst. Denn wenn du dir die Spitzenrestaurants in Hamburg anguckst, die sind alle gut, die haben auch alle das verdient. Aber sie sind auch alle relativ eintönig, wenn du die Qualität und die Ausrichtung der Gerichte siehst. Und die vielen kleinen, wir haben spannende Restaurants hier in Hamburg, die wirklich herausragend kochen, aber eben halt in ganz anderem Duktus und manchmal auch eher monothematisch. Weißt du, worauf ich ein bisschen hinaus möchte?
Ja, ich weiß ganz genau, worauf ich hinaus möchte. Es ist genau das, was ich vorhin mit dem Steirereck gemeint habe.
Ja.
Es ist natürlich zu diskutieren und es ist auch nicht so leicht verständlich, was Heinz Reitbauer dort macht. Aber es ist eine für mich total individuelle Auffassung seines Kochens und das macht so einzigartig und ist für mich auch auszeichnungswürdig daher. Und ich finde im Fine-Dining-Bereich, es ist ein interessantes Phänomen, ich weiß nicht, warum das so ist, das muss ich einmal irgendwie mit Köchen besprechen.
Hier ist einer. Auf Finstimmer wieder
warum
ignoriert.
Warum findet die Innovation meistens bei den Vorspeisen statt und die Hauptspeisen sind so eintönig? Die langweilen mich meistens.
Komplett, ich esse keine Hauptgänge.
Oder? Ich esse auch oft 3 Vorspeisen, bin glücklich damit. Warum ist das so?
Vielleicht, weil es der erste Eindruck ist?
Nee, es gibt eine Schwierigkeit, also für mich zumindest, in meiner Welt, meiner Küche, um mich zu verbessern. Dass ich mir ein Bild aufgebaut habe, auch bei den Kunden, bei den Gästen, dass ich eine gewisse Menge habe auf dem Teller.
Ja.
Und wir haben in Deutschland zumindest einen Hauptkomponentendenke im Hauptgang. Und da muss ein gewisses Volumen auch drauf sein. Und vor allem muss eine Fleischkomponente oder eine Hauptgangkomponente drauf sein. Das ist in den Vorspeisen gar nicht so oft der Fall.
Na.
Da sind mehr das Spiel der Aromen, der Konsistenzen, der Temperatur.
Ja, aber das ist das Spannende.
wir sollten vielleicht aufhören, einen Hauptgang zu haben.
Es muss nicht unbedingt ein Protein dabei sein oder die Hauptrolle.
Wir sollten vielleicht einfach aufhören, sondern wir sollten vielleicht aufhören, eine Menüabfolge zu denken. Ja. Vorspeise das, dann das, dann das, was wir alle klassisch gelernt haben. Ja. Wir sind dazu trainiert, einen Hauptgang zu haben, der eine Komponente, der eine gewisse Darstellung haben muss. Du wirst kaum in einem Restaurant jemals einen kalten Hauptgang kriegen.
Nein.
Warum nicht? Das ist einfach mal eine Frage. Warum keinen kalten Hauptgang? Also warum muss der warm sein? Weil ich gehe ja gerade in dieser gehobenen Küche, gehe ich ja für eine ganze Welt. Es ist ja wie ein Kinofilm.
Ja, es ist eine Experience. Ja, es ist einfach von vorne bis hinten ein Abenteuer im besten Fall. Ja.
Und mal gibt es eine ruhige Phase, die Sexszene, den Mörder, den Dist. Das ist alles so da. Manchmal wird vorne gevögelt, manchmal wird hinten gevögelt. Manchmal wird gar nicht. So, da erwartet man nicht. Jede Thematik hat so. Trotzdem können wir gute Filme erkennen. Mhm. Im Restaurant liegt das immer noch gewissen Kopfzwängen, wo auch immer die herkommen. Dann mache ich niemanden für verantwortlich. Ich glaube eher der gesamten Historie in der Kulinarik in den letzten 30, 40 Jahren.
Ja, ist ja auch eine Generationenfrage. Wie sind die Generationen essen?
Wir haben ja auch Fine Dining noch gar nicht so lange.
Eben. Nein, und man muss auch wieder, es ist natürlich so gewachsen in dieser klassischen Menüfolge. Und man muss natürlich als Gastronom auch wirtschaftlich denken und sich überlegen, wie viele Gäste verkraule ich, wenn ich das total aufbreche. Also ich muss alles mit einkalkulieren.
Ich finde auch, dass dein Restaurant, Tim, die Bullerei, ein sehr gutes Beispiel ist. Also das, was es heute dort gibt, angefangen bei der Hauptspeise bis hin zum Dessert, haben wir neulich auch drüber gesprochen, wo ich sagte, dass euer Dessert mittlerweile für mich die Hauptattraktion ist, weil es ungewöhnlich ist.
Mehr als ich?
Kulinarisch, also zum Essen. Dich habe ich nur zum Fressen gerne, aber ich weiß es nicht. Aber das hat sich ja auch, also das Tellerbild hat sich bei euch ja auch verändert. Vor 11 Jahren hätte es ja nicht diese Hauptspeise in der Art gegeben, weder der Teller, so wie der Teller aussieht, ich kann mich erinnern, für die Botschaft hast du dir, glaube ich, mal im Studio gefühlte 90 Teller angeguckt, um den richtigen Teller herauszufinden, den du für ein Restaurant haben willst. Hm. Hätte man, glaube ich, oder vor 10 Jahren so auch nicht gemacht.
Doch, das hätte man schon gemacht. Meine einzige Motivation ist, ich möchte nie wie Second Mover aussehen. Ich will immer der Erste sein. Auch in der Schlichtheit, auch in dem Nichts. Also diese Holzbretter-Steak-Geschichte inzwischen, die du zum Beispiel überall bekommst, würde ich schon sagen, dass wir da Mastermind sind in dieser Dominanz, in der Art und Weise.
Den größten Schwund, glaube ich.
Hatten wir auf jeden Fall eine Zeit lang. Aber ich hatte zum Beispiel bei meinem Restaurant der Off-Club. Mhm. Dort hatte ich einen Küchenchef, der inzwischen einen Stern hat in seinem eigenen Restaurant. Den hätten wir damals auch schon verdient bekommen. Wirklich für das exklusiv, also wirklich brutal.
Ja, aber seiner Zeit voraus.
Wir waren sehr weit unserer Zeit voraus. Und ich habe eine Haltung, dass ich sage, der Stern darf nicht nur für eine Menü und für eine bestimmte Welt abgestellt werden, sondern ich finde, der darf auch für Kartoffelsalat gegeben werden. Und damals haben wir einen Speisenkartenbereich gehabt, der nannte sich Munchies. Mhm. Munchies bedeutet, wenn du eingekifft oder wenn du Hunger hast, also wenn du nachher nicht hinein essen warst, dann gehst du nochmal in die Bar und dann kommst du 2 Uhr nachts nochmal ein kleiner hungrig, was jetzt, da willst du eben nicht. Und da willst du das haben. Mhm. Und das haben wir in derselben Karte gehabt, im selben Ding. Und das war genauso liebevoll, mit genauso guten Produkten, mit einer klaren Absicht gekocht. Das hat damals, nach zumindest das, was mir erzählt worden ist, der Gibt nicht vereinbaren können.
Aber könnte heute Ratzpizza sein, dein Kartoffelsalat
von das damals. Ja. Mhm. Das meine ich ja. Manchmal ist man seiner Zeit voraus, manchmal, und damit meine ich jetzt nicht mich, sondern ich hatte eine Haltung. Und jetzt verändert sich die ganze Welt ein bisschen.
Ja, es tut sich ja wahnsinnig viel. Alleine, wenn, also ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Österreich hat sich diese gesamte Fine-Dining-Szene extrem entspannt, auch optisch. Also da gehen Menschen hinein, die sind so angezogen wie du und ich jetzt in Jeans und weißen T-Shirt. Ah ja, du bist eh so wahnsinnig elegant. Entschuldigung.
Beinahe wär's ein Baumwollpullover geworden.
Also, und das Servicepersonal steht nicht mehr ständig hinter einem mit weißen Handschuhen und es hat sich einfach sehr entspannt. Es ist sehr viel, das ist sicherlich aus Skandinavien gekommen, diese ganze entspannte Geschichte vom dem skandinavischen Wunder mit Nose to Tail und wir machen jetzt eine 5-Hauben-Küche aus ein paar Wurzeln und die Kellner tragen Converse und T-Shirts. Also es ist sehr viel entspannter geworden, was sehr positiv ist, finde ich. Diese große Oper ist weg. Es ist jetzt die Hemmschwelle hoffentlich nicht mehr so groß. Also es tut sich ja eh viel. Ich weiß nicht, wie die Gäste reagieren würde, wenn man komplett die klassische Menüfolge aufbrechen würde. Aber ich finde, ein Versuch wäre es wert.
Also, wobei ich würde Martina gerne mal, kanntest du den Off-Club? Ja. Schau mal, das sind die Bilder von dem Off-Club. Also mhm. bitte auch hier mal raufgucken. Ne? Es mhm. waren mehrere Restaurants in einem sozusagen.
Das ist auch hier in Hamburg.
Ja, ja mhm. das hier Absolut. War das hier war die Madame X, ne?
Genau. Das waren einfach Atmosphären, weil der eine isst gerne.
Und du guckst.
Was ist damit passiert?
Ja, habe ich zugemacht.
Warum?
Aber sieh dir die Bilder bitte mal an und hier siehst du auch die Speisen. Von wann ist das hier?
Also ich kann sagen, Tim? warum ich zugemacht hat, weil Lukas Marz mir abgesagt hat. Ich hatte diesen ersten Koch da, der war sehr, sehr gut. Und ich wollte nicht mit Mittelmaß dort weitermachen. Ich wollte eckig sein. Ich wollte Kante zeigen und das bin ja nicht ich. Ich kann nur dieses Feld bereiten und ich kann die Leute pushen, ich kann sie antreiben. Ich kann nicht das Niveau kochen, aber ich kann es schmecken.
Na, das kann ich definitiv. Und das ist wirklich Kante. Das war mein persönlicher Lieblingsraum zu den Toiletten. Plastiktische, also Campingtische, Plastikstühle, diese abwaschbare Tischdecke. Und ihr hattet tatsächlich diese schweren Kirschen dran, gegen, falls der Wind kommt.
Ja.
Also wirklich, du hast auf Plastik...
Ich habe Geschichten erzählt.
Es war wirklich, jeder einzelne Raum sieht anders aus. Ich glaube, es waren 4 Räume.
Aber es ist riesig, oder?
Und dann gab es diesen geilen Weinraum. Ne?
Also das erste, was ich gemacht habe,
war ein Hühnerstall.
Nee, das erste, was ich gemacht habe, waren die Weine rausschmeißen, weil diese ewige Scheißpräsentation von Wein, was wir tolle Weine haben, ging mir auf den Sack. Und ich wollte ein deutliches Signal setzen.
Hab
Kunst, richtig schöne Kunst reingepackt ins Weinregal und damit sie nicht geklaut wird, Hühnergitter davor.
Ach doch, Hühnergitter,
ja,
ich habe gefunden.
Genau. Das ist schon richtig. Dort haben wir schon Gerichte gemacht, wie die DNA der deutschen Küche, also wo wir praktisch Sauerteigbrot mit Sauerkraut und was haben wir noch gemacht? Also halt das Fermentieren, das echte Fermentieren, nicht das moderne.
Was ist denn das echte Fermentieren?
Naja, Sauerkraut. Wird schon seit zigtausend Jahren, unsere Omas, unsere Uromas, alle machen Sauerkraut und jetzt hat irgendjemand mal erfunden, was man fermentieren nennen kann und auf einmal drehen sie alle durch. Wir haben schon seit 1000 Jahren Sauerkraut gemacht. Wo ist der big fucking deal? Wir hatten ein Gericht, was ich sehr geliebt habe, eine sehr emotional, hinten raus sehr gut ausgearbeitet, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber es ging eigentlich nur um den Grit in der Bratpfanne, wenn du Bratkartoffeln machst. Mhm. Das Beste vom Besten.
Das, was man so abkratzt, das Schwarz, so
das verbrannt ist, logischer. Ja. Der Dipper mit dem Brot durch diese, das Beste. Das ist die pure Essenz der Hochkulinarik.
Und erzählt eine Geschichte, ne?
Erzählt eine Geschichte. Mhm. Das heißt, wir haben Bratkartoffeln gemacht. Die Kartoffeln haben wir für Personalessen genommen. Wir haben nur den Grit serviert. Also handwerklich, total banal, das, was jeder ausräumen kann. Aber diese Idee erstmal zu haben, diese pure Essenz zu machen, fand ich geiler als jeden Steinbutt oder jede bekackte Jakobsmuschel, wo ich als Koch nichts machen muss. Ich mag die anderen Produkte auch. Ich fand es nur immer sehr langweilig, wie Essen gesehen worden ist.
So, dazu gab es in dem einen Raum DJ, der 80 war.
Ja, ne? Dann wollte ich Lukas Marz halt haben, weil im das
hätte gepasst, ja.
Also dermaßen, weil auch so...
Und glaubst du, das hätte was geändert von der Fortführung des Restaurants?
Nee, ich habe nicht die Person mehr gefunden, die es leben kann.
Nee, aber meinst du, es wird's
Wann
noch
wurde
geben?
Das geschlossen?
Vor 6 oder 7 Jahren.
Ah, eh schon.
Ja. Und dann habe ich die etwas angepasstere Version, zumindest optisch und visuell und nicht ganz so schwitzig und unverschämt, mit der Botschaft. Mhm. Und die Botschaft war unfassbar, gerade im vergangenen Jahr, wo ich sage, wow, jetzt mal wirklich objektiv, das Ding ist so unique gerade, so unique. Wenn keiner wüsste, dass es mein Laden ist, 2 Sterne. Gleich mehr 100%ig
Was
sicher.
Ist das Konzept der Botschaft?
Das Konzept der Botschaft war, also wir hatten 2 Japaner dort, die uns sehr inspiriert haben, was Tellersprache angeht. Aber ich habe es mal eine japanische Wirtshausküche genannt, weil wir eigentlich versucht haben, einer regionalen Küche nachzugehen, ohne das zu nennen, ohne das zu labern, ohne das zu labeln, mit einer sehr japanischen Ästhetik. Mit einem japanischen Geschmacksaufbau ohne japanische Aromen. Und ein Alex Höger, ein unfassbar talentierter Koch, wird man definitiv von hören, egal wo er hingeht. Ob er bei mir ist oder ob er seinen eigenen Laden macht oder irgendwo anders mal für jemand anderen kocht. Für mich ein Garant, wenn er den Weg weitergeht, 2 Sterne. Wir haben 2 Sterne gekocht, 100%ig.
Und das ist geschlossen?
Ist geschlossen durch die Krise.
Und willst du es wieder aufmachen?
Das weiß ich noch nicht ganz, weil ich finde irgendwie so, jetzt haben wir einen Break gehabt, einen relativ langen Break. Kann man sowas nochmal reaktivieren? Müssten wir uns anders aufmachen, weil wir das so natürlich erlebt haben. Wir haben klein angefangen und täglich sind wir besser geworden. Immer feiner, immer. Wir waren sehr kritisch mit uns. Die Gäste waren teilweise kritisch, auch weil wir uns natürlich auch verrannt haben. Aber was hinten raus war, bevor der 2. Lockdown kam, das war Magie. Für mich pure Magie. Also einer der unfassbar schönsten Läden. Und ich war mir sehr, sehr sicher, und das ist ja auch meine mein Problem manchmal, dadurch, dass ich mich ja ständig mit dem Typen anlege, erzeuge ich natürlich auch eine Gegenreaktion. Und manchmal, ich habe auch schon mal einem Koch nicht eingestellt, weil ich gesagt habe, du tust dir keinen Gefallen, für mich zu arbeiten.
Weil?
Weil ich der Melzer bin, weil ich der weiße Elefant bin, weil auch das man mir in bestimmten Kreisen, wenn ich dahinter stehe, man denkt, ich koche gar nicht, ich bin ja eher wie ein Coach, ich bin ja eher wie ein Mäzen, ein Entdecker, ein Förderer, ähnlich wie ihr auch. Aber sobald ich dahinter stehe, dann die Wahrnehmung nicht so anerkannt wird.
Aber wäre ein gewisses Maß an Diplomatie nicht gut für dein Business? Ja. Ich meine, wir haben auch ein gewisses Alter erreicht.
Ja, klar. Da arbeite ich auch dran. Also es wird ich bin ja auch beweglich. Das ist so, ich habe eine klare Haltung und ich weiß, dass es nicht immer ganz korrekt ist und vielleicht stehe ich auch da mit mir manchmal, das gehört ja dazu, sich immer wieder in Frage zu stellen. Mhm. Was ich nicht in Frage stelle, ist, dass wir uns bewegen müssen. Dass wir uns alle entwickeln müssen. Von allen Ebenen und immer nur nach Skandinavien rüber zu gucken, zum Beispiel, finde ich auch wahnsinnig dämlich, denn ich finde Österreich, ich neide euch sehr, ihr habt fantastisch ausgebildete Köche.
Ja.
Und ihr habt eine tolle Natural-Born-Regionalküche.
Ja.
Ihr braucht den Begriff Alpine nicht, weil ihr seid wahnsinnig gut. Ihr habt eben eines der schönsten Gerichte, Grammerknödel.
Ja, absolut.
Ach Gott, ich habe mich da verliebt. Dafür würde ich, so wie ich nach Japan für gute Sushi reise, das tue ich wirklich, würde ich nach Österreich für diesen Grammelknödel fahren.
Also wenn du das nächste Mal nach Österreich kommst, sag mir, dann sage ich dir die besten Adressen für Grammelknödel.
Aber da wirklich, die haben gerasselt innen drin. Die waren so geil und es waren Knusper und die Kartoffeln.
Warme Fett, das dann
das war ein Traum, wirklich. So, ich war so berührt, wie ich sonst in Italien bin, wenn ich mal einen ersten Eindruck eines Gerichtes habe. Und ich finde eben, dass Österreich nirgendwo hingucken muss. Richard Rauch, was für ein toller Typ, was für ein genialer Koch, der Innereien so zauberhaft zubereitet, dass du nicht mal merkst, dass du Innereien hast.
Ja, war auch unser Koch des Jahres.
Auch ohne Schockelement, ohne Laber Nose to Tail.
Das nein, der braucht keinen Label. Das sind irgendwie Köche, die das transportieren, was sie sind. Label. Ja, ich glaube, für die internationale Vermarktung ist diese alpine Küche kein schlechtes Label, weil die Menschen verstehen sonst nicht, was sie bei uns bekommen.
Was ist eine alpine Küche?
Ja, einfach dieses Arbeiten mit den hiesigen Produkten, einfach mit den alpinen Produkten, von Flechten aus dem Wald bis hin zu Moos oder eben die Rinde, die auf den Almen stehen, alte Kühe werden bei uns verkocht. Also es gibt wirklich, wir können wirklich aus dem Vollen schöpfen. Also das finde ich ja so faszinierend an dem skandinavischen Wunder, wie die das international vermarktet haben, eigentlich mit so wenigen guten Dingen so eine Küche zu machen, so einen kulinarischen Hype auszulösen.
Staatliche Förderung.
Ja, ein super Konzept und staatliche Förderung.
Staatliche Förderung.
Die haben eine tolle Lobby. Bei uns hat die Gastronomie leider nicht so eine gute Lobby, weil sonst würden sie nicht auch
hier. Aber wir haben sehr gute Vorbilder eben. Also wir könnten sehen, wie das ist, das Miteinander. Und das haben wir ja nun bei uns zum Beispiel auch in der Krise sehr stark mitbekommen, dass eigentlich Kulinarik, Gastronomie und Tourismus gar keine Rolle spielt. Nicht in der Anerkennung, obwohl wir kulturelle Botschafter sind. Nicht ich jetzt unbedingt, aber schau mal, das ist ein ganzes Land, Dänemark. Wofür stand das?
Wir versuchen seit Jahren, die Kulinarik als Tourismusfaktor zu etablieren in der Kommunikation. Ja. Dass es einfach auch als solches verkauft wird. In Österreich spielt die Kulinarik schon eine Rolle, aber ist ein sehr guter Nebeneffekt. Ich glaube nicht, dass jemand aus Frankreich nach Österreich fliegt, um essen zu gehen. Er kommt primär so in die Oper oder Salzburger Festspiele oder wie auch immer. Und das Essen ist eine angenehme Nebenerscheinung. Aber sie kommen nicht primär wegen dem Essen,
glaube ich. Weil es noch nicht kommuniziert wird.
Ja, weil es wird nicht richtig vermarktet.
Weil wenn ich jetzt die Überlegung hätte, ich fahre jetzt nach Belgien oder nach Italien in den Urlaub. Beide gleiches Wetter, gleiche Strände. Wo fahre ich hin?
Gleiches Wetter in Belgien?
Nein, wenn angenommen, gleichen Parameter. Ach wo fahre ich hin? Nach Italien. Essen. Weil ich freue mich, das ist ein Bestandteil, wenn ich reise, also wenn ich jetzt nicht todmüde bin und nichts mehr wahrnehme, ich suche mir Länder schon auch ein bisschen nach der Kulinarik aus. Ein
bisschen, ich nur.
Ja gut, das liegt jetzt daran, dass wir beide vom Fach sind, aber Leute kommen nach Hause, egal wer, gar nicht?
Nein, ich gehe nach dem Wetter. Wirklich?
Also du bist denn auch so ein Uganda-Ägypten-Typ oder was?
Nein, null. Also Tim, wie
sehe
ich aus wie Uganda?
Also wo fährst du in Urlaub?
Ja, Italien.
Also.
Ja, aber nicht in erster Linie wegen des Wetters, sondern wegen der Sprache, wegen der Leute, wegen der Landschaften und vor allem wegen des guten Wetters. Wieso?
Wie das Bier.
Wenn das Bier und das Essen auch noch gut ist, heißt natürlich nicht nein. Und ich bin natürlich mehr und mehr auch in die kulinarische Welt eingetaucht. Das ist jetzt ein bisschen kokettiert. Aber ich finde schon, und ich bin großer Österreich-Fan.
Ja, aber du kommst so nach Hause und entweder erzählst du das so, was erzählst du?
Wo?
wenn du nach Hause kommst, aus dem Urlaub. Schön.
Naja, natürlich erzähle ich auch, dass das Essen gut war.
Dankeschön.
Ja.
Du erzählst, mindestens eine Geschichte erzählst du, dass du in einem kleinen Dorf natürlich warst, weil du dich damit auch definieren kannst. Und da hast du diese kleine Pinte entdeckt und die wurde betrieben von einer Nonne und es gab nur drei Gerichte. Ja. Und das war so ich habe mich so wohl gefühlt. Das Kulinarik ist ein Bestandteil, wie gute Mode, wie gute Kunst, wie gute Musik. Das ist ein ewiger Begleiter und wir könnten uns darüber sehr, sehr definieren. Wenn wir nicht nur im Wertungssystem denken, sondern es gibt viele schöne Grammelknödel, so ist jetzt für mich
aber einfach. Aber deswegen haben wir begonnen, die Wirtshäuser zu bewerten und mit einer Haube auszuzeichnen.
Zu Recht.
Das ist einfach, weil die großartige Arbeit leisten und weil es unsere kulinarische DNA ist. Das ist die Basis.
Sehr schön.
Ja, also und das darauf bauen wir auf. Und aber was in diesem schöner, Sinn, warte.
Weil die unsere kulinarische DNA sind. Was für ein schöner Satz. Und DNA ist halt, wie sie ist. Familie kann man sich nicht aussuchen. Und gar nicht bewerten.
Also aber ich möchte an der Stelle noch eine Sache, bevor wir uns langsam sicher Richtung Ende begeben.
Das liegt nicht an mir, sondern Madame hat einen Tisch im Nick hinein.
Ja, stimmt.
Es gibt ja auch noch ein Gastgeschenk. Tim, ich wollte dir mal kurz einen Zwischenstand geben. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir hier ausgestrahlt werden. Aber du erinnerst dich ja an, also für all die wenigen Menschen, die es nicht mitbekommen haben.
Also wenn Martina nicht den Anwalt auf uns loshetzt, dann strahlen wir aus.
Wir haben ja in unserer Folge mit Rolf Zukowski und Sascha, hat Tim ein nacktes Lebkuchenhaus bekommen und hat es beklebt. Aber nicht nackt. Mit ungefähr 700 Kilo Süßigkeiten. Und dieses Lebkuchenhaus wird versteigert für den guten Zweck.
Ja.
Und das haben wir also auch kommuniziert in der aktuellen oder damals aktuellen Folge Fiete Gastro.
Ja, und jetzt sind wir bei 301 Euro. Und
jetzt sind wir gerade aktuell bei 2555 Euro.
Wow, toll.
Just saying, schöne Grüße gehen raus an Dennis, den ehemaligen Höchstbietenden. Wenn du Lust hast, kannst du das gerne überbieten.
Weiß man, wo das herkommt?
Das weiß man, wo das herkommt. Natürlich, das Schwarzgeld.
Nein, nicht das Geld, die Stadt, also wer der Bieter ist.
Stand heute ist das der Geschirrhersteller Motel Amio, die das geboten haben. Mhm. Ich habe lustigerweise das Geschirr.
Und das ist wo?
Was? Sekunde. Steht hier nicht. Ist doch auch egal.
Er wollte mich anbieten, das selber auszuliefern, selber hinzubringen. Ah, okay. Darum ging es doch. Oh Gott, du bist auch mal ein blöden, stumpfen Kerl, du.
Sag einmal. So, komm. Wir machen mal hier das und in der Zeit gucke ich mal, wo die sitzen.
Ja.
Und mehr will ich jetzt gerade nicht sagen. Aber das geht natürlich ans Kinderhospiz. Es wird dann gehen ans Kinderhospiz Sternbrücke. Und spätestens dafür haben sich die Überlegungen gelohnt, machen wir es zu Corona oder nicht zu Corona, dass wir es durchgezogen haben, weil wir höchstwahrscheinlich einen wirklich tollen Betrag an das Kinderhospiz Sternbrücke.
Finde ich, also jetzt schon mal Chapeau, vielen Dank. Ich werde mir noch was einfallen lassen, dass es noch schöner wird.
Gut. In dem Sinne muss ich sagen, ist das schon mal richtig, richtig gut. Martina, ich fand das ja heute toll.
Aber gut, war gut. War sehr schön.
Ich muss wirklich sagen.
Warum denn auch immer nur ja, nein, ja, toll, sondern es ist doch schön, wenn man auch mal diskutieren kann.
Ja, unbedingt.
Und wir haben ja beide nicht zu verlieren. Wir haben beide eine Haltung, wir können uns, haben aber beide die Eier oder das Rückgrat. Entschuldige, das Rückgrat. Nein, auch mal den
schön
anderen.
Schön der prüfende Blick noch mal kurz. Rückgrat.
Rückgrat, kurz auch mal sich selber noch mal in Frage zu stellen, um wieder eine Bewegung aufeinander zuzumachen. Du könntest das Ganze jetzt abbinden, indem du sagst.
Tim, du wirst Tester.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ist das nicht mal eine schöne Überlegung, eine Special Edition zu machen? Oder vielleicht so Sonderthemen, wo ein Koch urteilt?
Ich lasse mir das wirklich durch
den Kopf gehen. Und wo man vielleicht den Originalkoch dazu sprechen lässt. Also, dass man vielleicht einfach mal einen Versuch startet, weil ich denke ja drüber nach, also über Kritikunfähigkeit, es ist immer schwer, Kritik zu empfangen.
Ja.
Hast du gezeigt, habe ich gezeigt.
Ich war doch jetzt nicht gut mit Kritik.
Also, ich müsste jetzt auch sagen, Tim, also die schlechtere Bewertung würdest du jetzt bekommen, finde ich.
Ich finde auch.
Das musst du jetzt sagen, weil du der Gastgeber bist.
Nein, das muss ich nicht sagen.
Das musst du sagen.
Nee.
Ich weiß auch gar nicht, was der Einbrand jetzt sollte. Aber dass
ich
man
würde
sagt,
sagen,
lass doch mal Köche eine Kritik über ein Restaurant schreiben. Das kann ja auch anonym sein. Wir müssen ja nicht das Restaurant nennen. Und der Originalkoch kann was dazu sagen, auch anonym, um mal zu sehen, ist das wirklich so eine große Diskrepanz? Eine Idee hatte ich eben.
Oder nur Köche bringen Kritiker raus.
Eine Idee hatte ich gerade beim Püschern.
Mhm.
Warum, wenn vielleicht ähnlich wie bei Kitchen Impossible wird inzwischen ein Warnhinweis ausgestrahlt, dass wir uns aufgrund von emotional angespannten Situationen hin und wieder einer Sprache bedienen, die vielleicht nicht einem jedermann gefällt.
Oder Frau.
So. Und warum sagen, also weil das ging, ist mir gerade durch den Kopf gegangen, ich glaube, was mich so aufregt bei Gastrokritiken, ist, dass dahinter sich immer so eine leicht snobistische Allgemeingültigkeit hinter versteckt. Also man hält
es für
herablassen, dass man sagt, Gastroführer, die Bewertungen sind streng subjektiv.
Was sie ja sind tatsächlich.
Und zwar streng nach einem streng subjektiven System.
Gewisse Dinge sind objektiv beurteilbar. Wenn du mir erklärst, du servierst mir jetzt ein Steak medium rare und das ist durchgebraten, dann ist es objektiv nicht korrekt.
Die Diskussion würde ich gerne mal führen mit Gästen, die sagen, das ist nicht Medium. Also auch da habe ich schon alles Mögliche erlebt.
So, jetzt kommen wir zu einem Gastgeschenk.
Also ich habe mir gedacht, ich bringe dir keinen Gummio mit, weil ich ja schon ungefähr wusste, dass du kein großer Fan bist.
Tim hat einen Termin, einen Kamin, er hätte ihn
erreicht. Ich wollte dir ja eine Freude machen.
Ja.
Und ich glaube...
Das ist gar nicht viel.
Nach unserem jetzigen Gespräch habe ich dich richtig eingeschätzt. Das ist ein Wildschweinspeck vom Wagram aus Niederösterreich. Ganz frisch habe ich für dich geholt am Dienstag aus Niederösterreich. Ist ganz hervorragend.
Was, und den kannst du verkochen.
Ja, es ist wirklich eine fette Sau. Muss ihn kalt machen und dann schneiden, so dünn wie Lado. Und das ist großartig. Auf nur ein geröstetes Schwarzbrot und das drauf, eine dünne Scheibe, und du bist in Heaven.
Und damit habe ich dich jetzt auch in mein Herz geschlossen, weil das zeigt, dass du wirklich kompetent bist.
Siehst du?
München.
München.
Schaffe ich nicht.
Kommt aus Portugal.
Die sind das. Mhm. Oh, schön.
Mhm. Schön. Ja, Portugal geht plötzlich.
Ja. da war ich gerade beim Neuner. Was für ein Quatsch.
Hier, ne?
Ja?
Die hier.
Ja. Schön. Sehr schönes Geschenk. Habe ich sogar.
Ja, ich auch. Ja.
Toll. Wirklich ganz, 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 ich weiß nicht, wie Sebastian dich hierher gelockt hat, unter welchen falschen oder fadenscheinigen Versprechungen.
Ganz viel Geld hat er mir geboten. Wo ist das eigentlich? Geld.
Ich habe drei Gehälter, kriegt sie von mir.
Toll. Ich finde, sowas müssen wir häufiger haben. Nicht die Welten, die Leute, die alle ins selbe Horn tröten, sondern auch echt diskutierbar sind. Das ist sehr, sehr spannend. Habe ich schon oft gefordert, auch gerade bei Talkshows oder so. Wir müssen nicht immer alle der gleichen Meinung sein. Wo ist die Diskutiererei hin? Wo ist das Gespräch hin? Das Streitgespräch.
Aber man hat hier bei Fiete Gastro in den fast vergangenen 3 Jahren natürlich auch oft gemerkt, wenngleich jeder unserer Gäste auf seine ganz eigene Art ein toller Gast gewesen ist. Es gibt auch Menschen, die dort sitzen, Tim, die sich nicht so trauen, dir das Kontra zu verpassen. Ne? Und deswegen kommt heute vielleicht mal an alle, die hier zukünftig noch sitzen werden, traut euch, macht's. Auch ich musste das ja lernen, dass du einem nicht den Kopf abreißt. Im Gegenteil, wenn man Kritik übt, solange sie auf einem Fundament und auf einem Respekt... Ja. Respekt, das nehme ich ja weg. Du weißt, was ich meine.
Ich finde, man kann über alles reden, ja. Man muss nur irgendwie den Respekt wahren und nicht persönlich werden.
Und vielleicht werde ich ja so ein Ghost-Redakteur bei euch und entwickle nur den Kopf auf, um zu sagen, Köche sind vielleicht gar nicht
also
so.
Also ich denke da jetzt drüber nach und ich glaube, wir werden dieses Thema einfach abschließen mit To Be Continued.
Ja, und vor allem, ich glaube, dass das die letzte Folge...
Vielleicht können wir nochmal den Deutschland-Gomio einladen. Weil
das glaube ich nicht, dass die kommen.
Nochmal, wir haben viel abgedisst, aber ich wiederhole...
Da bin ich gespannt.
Gibt es denn Gomio Deutschland eine Chance?
Also der Michelin sagt regelmäßig ab.
Ja.
Die haben einfach wirklich keine Lust.
Ja, ich weiß.
Gummio können wir versuchen.
Nur deutlich zu machen, dass meine Erfahrung und mein Gesagtes auf einen Lesemodus von vor 10 Jahren basiert. Das muss wichtig sein, das muss klar sein. Und da haben sie sich nichts Gutes gedacht.
Wäre doch ein guter Start in eine neue Ära, oder?
Toll.
Ganz genau. Und deswegen sage ich jetzt ganz herzlichen Dank, liebe Martina, für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da gewesen bist und dich so präsentiert und repräsentiert hast, wie ich es mir erwünscht hatte. Toll. Tim, ich möchte dir danken und zwar nicht nur für die heutige Ausgabe, sondern für das komplette Jahr. Wir sind jetzt zu Ende. Das ist die letzte Folge des Jahres. Und ich möchte mich bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass ihr uns in dieser Zeit, soll ich nochmal despektierlich werden, die Stange gehalten habt.
Nein. Hör auf damit, mein Wort zu benutzen.
Ist lustig, wenn nur er lacht.
Das ist
ein eigenes Bild.
Das ist
auch charmant.
Das ist ein Bild, das kennt er.
Auch ein bisschen charmant. Ja.
Also, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Wir haben vieles geplant fürs kommende Jahr und eventuell gibt es ja auch einen Podcast aus Portugal, wenn wir uns für die Spende bedanken. Tim, du hast das letzte Wort für alle Menschen da draußen am Äther. Das Jahr neigt sich dem Ende und das Neue steht bevor. Was möchtest du sagen?
Also erstmal vielen herzlichen Dank wirklich für den Besuch. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand, das war ein Gespräch auf Augenhöhe, auch wenn man sich mal ins Wort gefallen ist. Grundsätzlich ist genau das, worum es geht. Ich finde, dass wir gesellschaftlich gar nicht so weit auseinander sind, sondern sehr viel dichter, wenn wir mal in uns reinhorchen und vielleicht einfach das Gegenüber auch mal ein bisschen sehen. Und ich finde, dass wir momentan, es wirkt so, als ob wir wieder einen Weg finden. Und wir sollten uns nicht von den paar Idioten irgendwie irritieren lassen, uns was einreden lassen, was nicht vorhanden ist. Es gibt mehr Gutes als Schlechtes. Und wenn wir daran glauben, haben wir ein schönes 2022 vor uns. In diesem Sinne, bleibt gesund, guten Rutsch und hoffe und freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Und selbst auf dich freue ich mich, Sebastian.
Das ist nett.
Weil ich finde, muss man auch sagen, du hattest eine Lernkurve, die dem Wort Kurve nicht gerecht wurde, sondern es war eine Lerngrade, nämlich gar nicht. Aber was du jetzt in dem vergangenen Jahr gezeigt hast, das hat mich sehr beeindruckt. Respekt. Das meine ich ehrlich.
Schöne
Meine Worte, letzten Worte.
Sebastian weint.
Vielen Dank. Bleib gesund.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.